Herzlich willkommen zum Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr mit Oliver Schubert und Marit Scholz. Und wir haben dieses Mal gleich zwei Gäste am Mikrofon. Unsere sportliche Leitung bestehend aus dem Direktor Profifußball Amir Chapuzadeh und dem technischen Direktor Julius Ohnesorge.
Hallo und herzlich willkommen.
Moin.
Moin, moin.
Es liegen aufregende Wochen hinter uns. Ihr seid quasi jeden Tag im Einsatz gewesen jetzt. Gerade im Endspurt der Transferperiode. Gab es dann schon mal so diesen kleinen Augenblick, um so ein bisschen durchzuschnaufen?
Ja, nicht wirklich. Ich habe ja nach dem Paderborn-Spiel dann direkt hier morgens bin ich angereist, bin hier gestartet. Gab viele Themen, die wir dann schon vor der Brust hatten. Von daher, seitdem geht es von Montag bis Sonntag, morgens bis abends. Und ich kann die Leute beruhigen, weil das ja auch wohl mal hier und da Thema war. Ich war nicht im Urlaub. Das hat man bis zur letzten Minute, glaube ich, dann gesehen in der Transferperiode. Also waren ganz, ganz viele Themen, die wir dann vor der Brust hatten. Und Zeit für andere Dinge ist bisher nicht geblieben.
Das heißt, Julius, du konntest den wunderschönen Strand in Warnemünde noch gar nicht so richtig genießen.
Nee, den konnte ich noch nicht genießen. Auch bei mir war es ähnlich wie bei Amir. Ich war ja noch in Osnabrück bis zum 30.06. Habe dort auch noch meinen Job erfüllt. Bis zum letzten Tag und im Juni hatte sich dann schon angebahnt, deswegen waren wir da schon auch häufig im Austausch. An einigen Zoom-Calls habe ich auch teilgenommen an den Gesprächen, die wir mit Mitarbeitern im Funktionsteam geführt haben und so weiter und so fort. Das heißt, da ging es dann am 1.7. direkt fließend über, durfte hier einsteigen und seitdem auch keine ruhige Minute gehabt.
Dann legen wir mal gleich los in die Vollen. Aktuell 4 Spiele in der dritten Liga absolviert, gerade mal 2 Punkte stehen auf dem Konto. Dazu das Aus im DFB-Pokal gegen Hertha. Ein Traumstart sieht anders aus, oder?
Ja, ich glaube, da braucht man auch nicht drum herum zu reden. Wir können mit dem Start nicht zufrieden sein. Da muss man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Leistung und den Ergebnissen. Aber ich sag mal von den Punkten her. Und wenn man jetzt nach 4 Spieltagen die Tabelle nimmt, kann man absolut nicht zufrieden sein. Wir haben aber auch vorgewarnt, bevor die Saison losging, dass es am Anfang natürlich auch holprig werden kann. Da wir einen großen Umbruch vollziehen müssen, weil viele Verträge ausgelaufen sind. Und ich glaube in Summe, Pi mal Daumen, ich glaube wir haben von 40 Positionen im Lizenzspielerbereich roundabout 27 Positionen neu besetzt. Haben auch eine neue Führung im Verein, eine neue sportliche Führung auch. Von daher muss sich das natürlich auch erstmal finden und einspielen.
Und ihr habt schon über die Ausbeute der ersten Spiele gesprochen. Ist die Partie gegen Mannheim kommende Woche dann ja schon sowas wie richtungsweisend? 2 Teams, die ambitioniert in die Saison gestartet sind, die auch unter dem 5. Spieltag als Vorletzter und Letzter aufeinandertreffen?
Ja, ist auf jeden Fall ein enorm wichtiges Spiel für uns. Keine Frage, wir spielen zu Hause, wir wollen das Spiel gewinnen. Ich glaube auch Waldhof Mannheim steckt hinter ihren Erwartungen, hat, glaube ich, auch sehr viele erfahrene Jungs dazugeholt, auch ambitioniert in die Saison gestartet oder vor der Saison ambitioniert in die Saison reingegangen. Und von daher wird es auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel sein, richtungsweisend würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn man jetzt auch immer noch auf die Tabelle guckt, ist es recht eng beieinander. Die dritte Liga ist ein Marathon, es sind 38 Spieltage, eine sehr, sehr, sehr lange Saison. Von daher wollen wir jetzt erstmal fokussiert an das Pokalspiel gehen und dann in eine gute Trainingswoche, um uns sehr, sehr gut auf dieses Spiel gegen Mannheim auch vorzubereiten, um hier 3 Punkte zu holen.
Ist ja dann doch eine relativ schwache Ausbeute mit den 2 Punkten, nur auch wenn man natürlich, wie du schon gesagt hast, sich die Spiele anschaut, war natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen was dabei. Wenn das Pendel in die andere Seite umschlägt, wenn das Glück da ist, dann sind es vielleicht doch mehr Punkte. Dann gibt es diesen doofen Spruch von immer Pech ist auch Unvermögen. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, wir haben mit 7 Spielern oder 8 Spielern begonnen hier in der Vorbereitung, haben mit A-Jugendlichen und Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt und immer wieder dann in der Transferperiode Jungs dazugeholt, mit Überzeugung, mit einem Plan auch. Und das hat jetzt bis zur letzten Woche, wir haben ja noch 4 Transfers gemacht, noch gedauert. Und von daher glaube ich, gerade die ersten 3 Spiele, wenn man die nimmt, gegen Stuttgart und vor allen Dingen gegen Dortmund, musst du 3 Punkte holen, so wie das Spiel dann auch gelaufen ist. So, ich habe, glaube ich, auch gegen Wiesbaden eigentlich ein gutes Gefühl gehabt auf dem Platz. Wiesbaden macht aus einer Chance und ein Tor. Wir hatten 3-4 Chancen. Ich glaube, in allen 3 Spielen haben wir auch Aluminiumtreffer. Ich glaube, auch in allen 3 Spielen einmal, zweimal 1-gegen-1 auf dem Torwart zugelaufen. Also viele Torchancen gehabt, nicht so viel zugelassen. Und von daher ist es natürlich enttäuschender, auch das Gefühl, was du dann mitnimmst. Klar, ich habe jetzt auch nochmal Statistiken gelesen, die natürlich auch, ja, glaube ich, nicht untergehen sollten, dass du 3 klare Elfmeter hättest in der frühen Saison kriegen müssen, dass dir das reguläre Tor gegen Dortmund aberkannt wird mit dem Stand von 1-0. Das heißt, ja, wenn du mit einem 2-0 in die Halbzeit gehst, hast du auch nochmal ein anderes Gefühl. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit, auch beim Stand von 1-0, musst du einen Elfmeter kriegen, kriegst du nicht. Und von daher, ja, wie es dann läuft, kommt dann viel zusammen und du stehst dann da und ja, hast nur 2 Punkte. Aber ich sage ja, wir müssen da auch gucken, dass wir die Sachen vernünftig, sachlich dann bewerten. Und ja, ich weiß, dass die Jungs das natürlich auch sehr mitnimmt und alle, sowohl die Mannschaft als auch das Umfeld, sehen sich nach dem Sieg. Und wir werden sehr, sehr hartnäckig bleiben, bis wir dann auch zeitnah den Bock zusammen umstoßen und wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl hier reinkriegen.
Du hast schon über den großen Umbruch gesprochen in der Mannschaft, im sportlichen Bereich, Vereinsführung, 16 Neuzugänge, dann haben wir natürlich auch noch ein paar Spieler aus dem Nachwuchs hochgezogen. Also ein völlig anderes Gesicht der Mannschaft, 2024, 2025 im Gegensatz zur vergangenen Saison. War das von Anfang an so geplant oder musstet ihr da schon irgendwie improvisieren oder nochmal einen neuen Weg einschlagen?
Nein, teils, teils. Aber klar, aufgrund der Vertragskonstellation, dass du dann nur 7 oder 8 Spieler unter Vertrag hattest, warst du zu dem Umbruch gezwungen. Auf der einen Seite nach dem Abstieg sagst du, okay, es macht auch Sinn, diesen Umbruch einzuleiten. Trotzdem, 2, 3 Spieler sind mit dabei gewesen, die du auch gerne gehalten hättest, die sich dann für andere Vereine oder andere Aufgaben dann entschieden haben. Das musst du dann auch mitnehmen oder hinnehmen. Und ja, ich bin dann keiner, der dann nörgelt oder sich an den Sachen aufreibt, sondern nach vorne schaut und guckt, dass wir dann Jungs finden, die diesen neuen Weg dann auch mit uns gehen, die neues Gesicht der Mannschaft dann auch bilden, um dann hier wieder erfolgreich Fußball zu spielen.
Julius, wie ist das? Gab es da vielleicht dann auch den einen oder anderen, wo es Anfragen gab, wo du dann auch als technischer Direktor dann den Finger gehoben hast und gesagt hast, also hier wird viel passieren, aber diesen Spieler wollen wir unbedingt auch behalten, weil er für uns eine Stütze in der Mannschaft in der kommenden Saison oder in der laufenden Saison ist?
Ja, sicherlich war es jetzt so, dass wir einen relativ kleinen Bestand hatten an Spielern, die noch Vertrag hatten. Das waren insgesamt 8, 9 Stück, die noch unter Vertrag standen. Auch viele Spieler, die in der letzten Spielzeit auch auf Spielminuten gekommen sind und auch schon längere Jahre hier bei Hansa Rostock spielen. Nichtsdestotrotz, letztendlich ist Kaderplanung wie immer Teamplanung. Wir arbeiten da ganz, ganz eng zusammen mit vor allem auch dem Scouting-Team, mit den Jungs, die an der Basis sind, die draußen sind, mit Finker, der dazugekommen ist, aber auch unseren Analysten im Datenbereich, die sehr, sehr wertvolle Inputs da auch geben für uns, um halt schnellstmöglich auch gerade in diesem Sommer, wo wir keinen normalen Scouting-Prozess hatten, wo wir nicht ab Januar schon Dinge vorbereiten konnten, in die Gespräche einstellen konnten. Letztendlich war es ja so, dass Amir irgendwann Ende Mai gekommen ist, anschließend dann Bernd als Trainer vorgestellt worden ist. Und erst dann kannst du ja wirklich auch anfangen, Spieler zu akquirieren und von dir zu überzeugen, weil jeder Spieler möchte natürlich wissen, mit welchem Trainer arbeite ich zusammen, wie sieht die sportliche Führung aus. Das heißt, diese Zeit ist schon verstrichen. Wir sind dann in viele Gespräche auch gegangen, wo andere Vereine einfach schon länger drin waren. Oder auch Spieler, die interessant sind, gerade junge Spieler, junge deutsche Spieler, einfach auch schon vom Markt waren. Deswegen war es ein spannender Scouting- und Kaderplanungsprozess diesen Sommer, den wir jetzt mit Ende des Transferfensters dann zumindest, was das Datum betrifft, dann mal abgeschlossen haben. Aber jetzt geht es natürlich darum, für uns auch etwas strukturierter Dinge vorzuplanen, auch uns zusammenzusetzen, die Köpfe zusammenzustecken, ganz genau festzulegen, was sind die Kriterien in der Zukunft, wie bewerten wir Spieler, wie sieht der Scouting-Prozess in der Zukunft aus, um dann halt jetzt frühzeitig schon Richtung Winter zu schauen und dann aber auch schon den nächsten Sommer vorzubereiten. Das hört ja da nicht auf.
Du hast ja schon ein bisschen was über die Kaderplanung erzählt, aber wie muss man sich das dann genau vorstellen? Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Sitzt ihr denn in einem Raum, habt ein weißes Blatt Papier, alle Positionen, hier brauchen wir nicht. Wie funktioniert das, wie läuft das ab?
Ja, ein weißes, leeres Blatt Papier, das war ja schon mal Thema. Ja, ich glaube, Es war dann wichtig, schnell auch mit dem Trainer zu sprechen, um seine Gedankengänge auch nochmal mit reinzunehmen in unsere Kaderplanung, in unsere Idee vom Fußball, um dann Positionsprofile zu definieren, was die Anforderungen auf den jeweiligen Positionen dann auch sein sollen. Und ja, da saßen wir eigentlich regelmäßig mit unserem Scouting-Team zusammen, haben, glaube ich, über 1700 Profile gefiltert, filtern müssen über unser Netzwerk, über Daten etc. Und haben dann geguckt, dass wir diesen Kreis, der für uns in Frage kommt, dass wir die Dinge dann auch ein bisschen tiefer bewerten, um dann auch eine gewisse Reihenfolge für uns auf die Beine zu stellen und dann zu gucken, zu dem Zeitpunkt, welche Spieler sind überhaupt noch möglich, welche Spieler sind verfügbar, weil die, Julius hat es ja schon erwähnt, die meisten interessanten ablösefreien Spieler, die sind vom Markt. Normalerweise fängst du mindestens 6 Monate vorher mit Gesprächen an, hast vielleicht mal Spieler dann hier vor Ort, die sich dann die Stadt und die Infrastruktur mal vielleicht ansehen. Das heißt, wir sind jetzt, wie Julius das auch richtig sagt, in Prozessen für den Winter drin, für den nächsten Sommer drin, wo wir schon wissen, welche Spieler sind ablösefrei, auf welchen Positionen. Stand heute werden wir eventuell Spieler suchen, um dann auch frühzeitig in dem Markt drin zu sein, um Leute vielleicht mal hier vor Ort zu haben, weil das dann, glaube ich, auch nochmal viel ausmacht. Und ja, da saßen wir eigentlich täglich, haben immer wieder die Spieler bewertet, über die Spieler gesprochen. Jeder hat sein Netzwerk mit eingebracht und am Ende, ja, glaube ich, haben wir eine gute, interessante Mannschaft auf die Beine gestellt, die jetzt hoffentlich schnell zusammenwächst, wo dann die Automatismen dann noch folgen und die Jungs sich auch ein bisschen besser auf- und außerhalb des Platzes auch kennenlernen müssen und eine gewisse Kultur hier dann auch wieder entsteht.
Ist es denn angesichts der knappen Zeit, die ihr jetzt schon mehrfach erwähnt habt, dann tatsächlich auch so, dass es aus eurer Sicht vielleicht sogar besser gelaufen ist, als es vielleicht zu befürchten war, angesichts eben dieses knappen Zeitfensters und des Vorsprungs, den andere Vereine da hatten?
Ich glaube, erstmal hatten wir nichts zu befürchten. Letztendlich müssen wir als Hansa Rostock ja selbstbewusst auch in den Markt gehen, egal welcher Zeitpunkt letztendlich da der Beginn ist. Ob es jetzt nach der Saison ist, ob wir 6 Monate vorher schon die Vorlaufzeit haben. Wir sind Hansa Rostock und wir müssen da selbstbewusst agieren und in dem Markt, in dem wir dann fischen durften, das bestmöglich für uns rausholen. Deswegen gab es keinerlei Befürchtung, dass wir keine gute Mannschaft auf die Beine stellen, sondern einfach nur ein klarer Blick voraus, die Köpfe zusammenstecken. Wie gesagt, das war jetzt kein normaler Scouting-Prozess, wie es im klassischen Sinne funktioniert, sondern Teamarbeit. Jeder bringt seine Kompetenzen ein, jeder bringt sein Netzwerk ein. Die Erfahrungen, die er gesammelt hat, die Listen, die jeder irgendwie auch dabei hat aus seinen vorherigen Stationen vielleicht auch. Und dann natürlich auch mit den Jungs im Datenbereich sehr, sehr viele internationale Profile auch zu filtern, weil der deutsche Markt halt schon hier und da ja schon viel Bewegung hatte, gerade in den ersten Monaten des Jahres. Letztendlich sind wir da selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir da aus den Möglichkeiten und unter den Bedingungen versucht haben, das Maximale rauszuholen.
Wie wichtig war es, der Name ist jetzt auch schon gefallen, Thomas Fink, dass da der Chef-Scout auch relativ schnell dann auch gefunden wurde, weil die Basis muss ja stimmen, ne?
Ja, sehr wichtig für mich, gerade in der Anfangszeit, da diese Unterstützung zu haben. Finke und ich kannten uns ja schon vor der Zeit, bevor wir jetzt zusammen angefangen haben, haben immer mal wieder über Fußball gesprochen und in den Stationen, wo er dann war oder ich dann gearbeitet habe, gab es dann hier und da auch mal Überschneidungen. Aber wir waren immer regelmäßig im Austausch, haben über viele Themen dann auch ähnlich gedacht und von daher war es gut, war es wichtig, dass er früh dazugestoßen ist. Ich glaube, er kennt den Verein auch sehr, sehr gut, er kennt das Umfeld sehr gut, hat hier lange Zeit gearbeitet, hat über die Jahre weiterhin in Rostock, in Warnemünde, glaube ich, dann gewohnt. Und ich bin froh, dass wir ihn dann für uns gewinnen konnten. Und da, glaube ich, passt das sehr, sehr gut zum Verein und auch zum Team, weil er auch Steilgeruch mitbringt.
Julius, über deine Rolle bei der Kaderplanung haben wir jetzt schon gesprochen. Du bist technischer Direktor beim FC Hansa Rostock. Was kann man sich darunter vorstellen? Was machst du noch alles?
Vielleicht platt gesagt, ich versuche Hansa Rostock im sportlichen Bereich, also in allen Bereichen des Sports zu verbessern. Das ist eigentlich die Aufgabe, die ich habe und mein Glück ist es vielleicht, im Gegensatz zu den anderen Kollegen, dass ich nicht so gefangen bin im Tagesgeschäft. Alle die Trainer, jeder Analyst, jeder Trainer, jeder Spieler fokussiert sich auf das Training, fokussiert sich auf das nächste Spiel. Meine Rolle ist dann etwas aus der Vogelperspektive drauf zu schauen, wo stehen wir gerade in allen Bereichen, die zu sportlicher Leistungsfähigkeit beitragen. Und im Zentrum steht natürlich die Kaderplanung, wo Armin letztendlich federführend ist. Weil am Ende ist der Kader der Kreis, der auf dem Platz steht und die sportlichen Ergebnisse erzielt. Aber dieser Kader steht ja nicht für sich. Der Kader steht immer in einem Umfeld, in dem wir versuchen, Leistungen zu organisieren. Und da sind es eigentlich für uns, so wie wir es verstehen, eigentlich vier Komponenten, die dann wichtig sind. Das eine ist die Strategie, das heißt, welche Idee haben wir eigentlich? Das geht darüber hinaus zu sagen, welche Idee haben wir im Fußball? Also wie wollen wir Fußball spielen? Was sind unsere Tugenden? Wie wollen wir auftreten? Wie stellen wir einen Kader zusammen? Aber auch in allen anderen Bereichen. Wie soll unsere sportmedizinische Betreuung aussehen? Wie gehen wir in Analyse vor? Wie arbeiten wir mit dem NLZ zusammen? Also eine Idee zu haben, wie Fußball funktioniert. Dann das Trainer und der Funktionsstab letztendlich. Weil auch da geht es darum, wir haben einen Kader und es gibt Experten, die mit diesen Spielern arbeiten. Und da brauchen wir die bestmöglichen Persönlichkeiten und Experten, um das Maximale rauszuholen. Die dritte Komponente sind dann die Rahmenbedingungen. Das ist dann die Infrastruktur, die finanziellen Rahmenbedingungen. Da geht es um so Fragen, okay, wenn wir sagen, wir wollen intensiv Fußball spielen, dann brauchen wir eine gute sportmedizinische Abteilung, also gute Experten. Und die brauchen dann wiederum eine gute Ausstattung im Physiobereich, um halt Regenerationsmaßnahmen durchzuführen. Und das Letzte, und das ist aus unserer Sicht immer irgendwie das Wichtigste, die Kultur. Also wie ist unsere Einstellung zur Arbeit? Wie kommen wir zur Arbeit? Wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir miteinander? Weil am Ende ist das das Wichtigste. Du holst Personen zusammen und versuchst daraus ein Gebilde zu bauen. Und diese Personen bestimmen ganz, 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 ganz klar, wie so eine Kultur dann am Ende aussieht. Und da sind wir auch dabei, auch aktiv diese Kultur zu beeinflussen. Natürlich durch Personalmaßnahmen, aber auch durch Dinge, die zum Beispiel ein Trainer vorgibt, Disziplin, wie wir trainieren, dass wir uns auch mal durchbeißen, dass wir nicht bei jeder Kleinigkeit, wenn man uns was zwickt, irgendwie ein MRT brauchen, sondern dass wir weitermachen, dass wir nach einer Verletzung schnell in die Bewegung kommen. Auch das gehört dazu, eine Kultur zu bilden. Und in dieses Umfeld versuche ich zu gestalten, über den gesamten Sport, natürlich mit allen Kollegen und Kolleginnen, die da beteiligt sind.
Und ich glaube auch ganz wichtig, eine gut organisierte Struktur zu schaffen, dass der Verein dann irgendwann auch personenunabhängig läuft, weiterläuft, dass du gewisse Automatismen drin hast in den Teilbereichen und nicht immer wieder bei Null beginnen musst.
Es ist schön zu hören, wie du Feuer und Flamme bist, Julius, muss ich schon sagen. Wie schwer war es denn für Amir, dich nach Rostock zu locken? Du hast ja dann schon unter ihm gearbeitet in Osnabrück. Das heißt, ihr kanntet euch. Hat es die Sache etwas leichter gemacht, zu sagen, Klar, da wo du bist, könnte ich mich auch wohlfühlen?
Ja, ist eigentlich eine verkehrte Situation, weil damals war es genau andersrum. Wir sind damals mit Osnabrück abgestiegen aus der zweiten Liga. Ich war schon da, interimsweise, und Amir ist dann dazugekommen. Und wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen. Jetzt ist es andersrum. Amir ist da gewesen, auch wenn er frisch dazugekommen ist. Und ich bin dann dazugestoßen. Letztendlich war es nicht schwer. Also die Phase beim VfL Osnabrück, die ging irgendwann seinem Ende entgegen. Für mich war es wichtig, einfach mal was Neues zu machen, neues Projekt, neuen Verein kennenzulernen, anderes Umfeld, auch mal eine Luftveränderung zu haben. Und die Gespräche vor allem dann auch mit Jürgen Wieland und mit Michael Mayer, also mit dem Vorstand letztendlich, waren dann auch sehr positiv. Und ich bin grundsätzlich der Typ, der Lust hat, etwas, was vielleicht nicht perfekt ist, zu entwickeln, besser zu machen, neu zu gestalten, auch wenn etwas gerade vielleicht vermeintlich am Boden liegt und nicht in irgendeinen maximal professionalisierten Verein zu gehen, wo man eigentlich nur noch den Status quo aufrechterhält, sondern wirklich halt aktiv Dinge zu gestalten. Und ich hatte schon durch meine Zeit natürlich öfters die Gelegenheit, hier im Stadion zu sein und habe mir Anfang Juni dann auch mal hier den Strand angeschaut, wo ich es noch konnte. Und dementsprechend war der Reiz sofort da. Auch aus der Ferne strahlt Rostock schon eine enorme Wucht aus.
Wie wird denn deine Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten aussehen? Gibt es eine Agenda, die du abarbeitest, oder gibt es Sachen, die du dir in jedem Fall vorgenommen hast?
Ja, also jetzt in den ersten zwei Monaten war halt das Wichtigste, quasi die Wunde, die da ist, zu stopfen, zu bereinigen, und zwar die Kaderplanung letztendlich, den Umbruch zu gestalten, vor allem viele Personalthemen zu klären. Im Funktionsteam, Amir hat schon erwähnt, 9 von 13 festangestellten Mitarbeitern mussten wir ersetzen oder konnten wir ersetzen. Das ist ein Riesenumbruch, weil auch da eigentlich dann gar keine etablierten Strukturen da waren. Plus die Kaderplanung jetzt in der Mannschaft, die wir jetzt vorerst abgeschlossen haben. Das heißt, da ging es darum, da volle Aufmerksamkeit drauf zu legen. Gleichzeitig natürlich jetzt aber auch zu Beginn eine klare Analyse zu machen, wo stehen wir als FC Hansa in allen Bereichen. Und dann gemeinsam mit allen Kollegen natürlich auch eine Idee zu entwickeln, wo holen wir hin. und das Wichtigste dann, wie wollen wir hin? Also welche Maßnahmen wollen wir ergreifen, damit wir uns verbessern, egal ob auf dem Platz, außerhalb des Platzes, in der Kultur, die ich eben schon erwähnt hatte, sehr, sehr viele Dinge. Und da gilt es jetzt für mich darum, natürlich auch die Eindrücke mal zu sortieren, mal auch auf Papier zu bringen, so ein bisschen, dass wir da so eine Agenda entwickeln, was sind die Dinge, die wir jetzt perspektivisch in Angriff nehmen möchten.
Du hast ja schon über viele neue Gesichter im Staff gesprochen. Ein ganz frisches Neues ist jetzt auch mit dazugekommen, mit der Maria Wallenborn, die wir herzlich begrüßen, unsere neue Teammanagerin. Welche Aufgaben liegen bei ihr konkret?
Genau, Maria ist jetzt kurzfristig dazugestoßen als Teammanagerin und übernimmt dort letztendlich die komplette Verantwortung für alle organisatorisch-administrativen Aspekte rund um die erste Mannschaft. Also klassisches Teammanagement bedeutet letztendlich den Trainings- und Spielbetrieb zu organisieren, die Woche zu gestalten, in Absprache mit dem Trainerteam für alle Orga-Themen zur Verfügung zu stehen und dann natürlich aber auch vor allem die Auswärtsspiele, Freundschaftsspiele, Trainingslager gegebenenfalls dann auch bei Zeiten dann zu organisieren und letztendlich da auch für gute Strukturen zu sorgen, in denen vernünftig gearbeitet wird. Maria ist aber darüber hinaus auch wichtig, das finde ich immer auch sehr, sehr wichtig zu betonen, als Teammanager, auch als Zeugwart oder als Physiotherapeut bringst du ja auch deine Persönlichkeit mit rein und bist wichtiger Ansprechpartner. Du bist jemand, der auch eine Kultur prägen kann durch eine offene, durch eine positive Art und auch den Aspekt darf man da nicht vernachlässigen.
Vorher hatte den Job Pascal Breyer gemacht, der relativ kurzfristig auch dazu gestoßen ist. Dann haben sich die Wege wieder getrennt. Schon ein bisschen schade, dass da so eine Identifikationsfigur des FC Hansa da auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Hätte uns ja gerade in der aktuellen Phase auch ganz gut getan, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch der Gedanke dahinter, jemanden dazu zu holen, der den Verein kennt, der hier mal gespielt hat, der bei den ganzen Leuten hier auch gut in Erinnerung geblieben ist. Und dem dann auch die Chance, die zweite Karriere dann vernünftig starten zu können im Fußballverein, weil das ist auch nicht immer selbstverständlich. Und leider haben sich die Themen dann anders entwickelt. Ich glaube, dass Pascal dann auch gemerkt hat, dass der Job vielleicht jetzt nicht das ist, was er sich dann auch vorstellt. Und da gibt es dann halt auch noch die Familie. Er hatte, glaube ich, 3 Kinder, eine Ehefrau, und da gibt es halt auch ein paar Themen, die manchmal wichtiger sind als Fußball. Das muss man auch immer mit einbeziehen und auch respektieren. Von daher wünschen wir ihm und seiner Familie natürlich nur das Beste. Und klar ist es schade, dass dieser Gedanke, den man da hatte, nicht so aufgegangen ist.
Gut, dann schauen wir nochmal auf das, was da so passiert ist, dass wir uns vielleicht die Neuzugänge noch mal so ein bisschen genauer anschauen, dass ihr vielleicht noch mal 1-2 Sätze zu jedem sagt. Aber was mich viel mehr interessieren würde, ist quasi nach der Wechselzeit, unmittelbar vor der Wechselzeit. Also gibt es überhaupt eine Pause dazwischen?
Es gibt eigentlich keine Pause. Also Personalplanungen laufen immer weiter. Auch jetzt ist das Transferfenster geschlossen. Das heißt, wir können keine Spieler mehr verpflichten, die irgendwo unter Vertrag stehen. Nichtsdestotrotz können wir immer noch Spieler verpflichten, die aktuell nicht unter Vertrag stehen. Und auch da gibt es einen Markt an Spielern, der interessant sein kann für Hansa Rostock, den wir natürlich jetzt genau unter die Lupe nehmen. Und auf Grundlage der Eindrücke, die wir jetzt gesammelt haben in den ersten 4 Saisonspielen plus Pokalspiel, dann auch nochmal reflektieren und bewerten müssen. Deswegen, der Prozess läuft weiter, jetzt akut, aktuell, aber natürlich dann auch perspektivisch Richtung Winter und dann weiter darüber hinaus Richtung Sommer.
Uli hat schon angeteasert, jetzt gucken wir mal auf das, was wir haben, was wir eingetütet haben. Am Montagabend gegen 21 Uhr mit Sigurd Haugen, alles endgültig klar, unser vorerst letzter Neuzugang, vorerst. Sehr gehört, kann noch was passieren. Wie ist denn so ein letzter Tag? Schwitzt man da wirklich noch Blut und Wasser und hofft, dass alles klar geht und dass auch alles klappt?
Ja, ist auf jeden Fall sehr aufregend und da guckst du natürlich auch immer, dass nichts mehr schief geht, weil die Zeit natürlich immer kürzer wird. Und wir haben sehr lange in dem Transfer dann gearbeitet, waren Wochen, fast Monate lang in dem Thema drin. Es war dann ein Hin und Her mit seinem Verein und ich glaube schlussendlich am Deadline Day haben wir dann am Vormittag mündlich schon mal grünes Licht bekommen von seinem Verein, mussten dann die Papiere fertig machen, den Leihvertrag fertig machen, den Spielervertrag fertig machen. Dadurch, dass es ein internationaler Transfer ist, auch die Themen über das TMS-System sauber und vernünftig vorbereiten, Medizincheck noch machen. Und deswegen ist das immer sehr, sehr aufregend. Hat Gott sei Dank alles geklappt. Hatten wir letztes Jahr dann auch am letzten Transfertag dann in Osnabrück gehabt, als wir Michael Cousins verpflichtet haben. Deswegen hatte ich auch betont, dass wir da geduldig bleiben müssen, wenn wir nochmal gute Jungs dazu holen wollen. Das waren jetzt Jungs, die wir vom ersten Tag an in unserer Kaderplanung immer auf dem Visier hatten und das Zeit gebraucht hat, bis sich dann auch ein Fenster öffnet und die Jungs dann auch verfügbar sind. Ob der Verein dann grünes Licht gibt oder du die Jungs dann noch überzeugen kannst. Und ja, klar, machst du dir dann Gedanken, weil die Tage dann immer weniger werden. Und ja, es dann auch irgendwo Gepokere oder Gezocke dann noch irgendwann wird. Aber du kannst halt nur nach deinem Bauchgefühl und nach deinen Erfahrungen dann noch gehen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das dann auch in der letzten Woche Wunschspieler, das will ich auch nochmal betonen, dass wir Wunschspieler, mit denen wir seit Wochen im Austausch gewesen sind, dann auch überzeugen konnten oder ihre Vereine überzeugen konnten, um dann auch die Jungs dann nach Rostock zu lotsen.
Du hast was vom TMS-System erzählt. Was ist das genau? Julius,
kannst du das erklären? Ja, das ist das Transfer-Matching-System der FIFA. Ja, das müssen wir benutzen bei internationalen Transfers. Dort werden dann entsprechende Dokumente hochgeladen. Das heißt, also der Personalausweis natürlich, dann wird der Transfervertrag, Leihvertrag wird hochgeladen, der Spielervertrag, man muss eingeben, was der Spieler verdient, wie das Vertragskonstrukt letztendlich aussieht mit dem Gast oder mit dem anderen Verein. Dann wird das sozusagen gesendet, der Gastverein muss es dann bestätigen und dann sind die beiden Verbände gefordert, das International Transfer Certificate, also das internationale Transferzertifikat, zuzustellen. Und ja, Armin hat schon betont, also es ist schon ein bisschen aufreibend irgendwie, aber auch so ein bisschen Nervenkitzel dabei, wenn es am Deadline Day, also am letzten Tag, dann auch nochmal zur Sache geht. Armin hat es eben betont, Haugen war jemand, der, glaube ich, Anfang Juni mit Finker saß ich heute auch nochmal und wir haben das mal ein bisschen rekapituliert, wann wir angefangen sind, in einzelnen Themen aktiv zu werden und wann sie dann letztendlich zur Vollendung gekommen sind. Aber ja, das ist Nervenkitzel und man versucht dann natürlich frühzeitig alles vorzubereiten. Jetzt auch bei Haugen war es ein Hin und Her, wie Armin gesagt hat. Man bereitet dann den Spielervertrag schon mal vor. Wir hatten, glaube ich, ich hatte drei verschiedene Leih- bzw. Transferverträge vorbereitet, je nachdem, welches Konstrukt es dann wird. Am Ende besteht dann der andere Verein darauf, das selber zu machen und wir müssen den Vertrag dann prüfen. Also da kommt dann vieles zusammen, aber wir haben sehr gute Strukturen, auch gute Kollegen, die da mitgeholfen haben, dass die Transfers umgesetzt werden und da auch geht nochmal der Dank vor allem an den Landesverband hier bei uns um die Ecke, die da auch nach dem Feierabend noch aktiv waren. Deswegen liebe Grüße an Frau Schneider.
Ja, und da kann man ja fast per Taschenlampe rüberblinken, so dicht ist es bei. Und es läuft ja zum Glück alles digital. Also von klemmenden Faxgeräten sind wir weit entfernt, die da teilweise in der Vergangenheit schon mal Transfers verhindert haben, ne?
Ja, absolut. Das haben wir zum Glück nicht mehr. Alles läuft digital. Auch teilweise natürlich, wenn wir internationale Transfers machen, dass dann auch die Unterschriften digital passieren und wir schnell auch reagieren können. Der Vorstand ist natürlich auch immer greifbar für die Unterschriften letztendlich, aber ja, müssen viele Räder ineinander greifen, damit ein Transfer funktioniert. Das Wichtigste ist vor allem dann immer die Überzeugung von uns und dem Spieler. Das steht an erster Linie.
Und auch nochmal einen Riesendank an die Behörden hier vor Ort. Das war beim Transfer von Albin Berisha natürlich auch sehr, sehr komplex, sehr kompliziert mit diesem Verfahren, nicht EU. Und das war Wahnsinn. Sobald das Thema aufgeploppt ist, wie die Behörden auch hier uns unterstützt haben, von morgens bis abends, auch da ein Riesendank. Das zeigt, wie eng die Leute hier auch beieinander stehen und was für einen Stellenwert dann auch der Verein in der Region hat. Und da auch nochmal ein Riesendank.
Ja, dem schließen wir uns natürlich gern an und ja, vielleicht lernt man selber noch ein bisschen was so Bürokratie angeht für die Zukunft. Aber jetzt schauen wir mal auf die Neu- und auch Abgänge, die sich da ja auch dann in den letzten Tagen ja auch noch ergeben haben. Es sind ja nicht nur neue Spieler dazugekommen, sondern auch nachdem die Vorbereitung schon gestartet ist und sogar Spiele gelaufen sind, gab es ja auch noch Abgänge in verschiedenen Varianten. Aber der erste neue Mann, der gekommen ist, war der Torhüter, war Benjamin Uphoff. Ich glaube, das war wichtig, da schnell einen Haken hinterzumachen.
Ja, auf jeden Fall, weil auch Kolle signalisiert hat, dass er den Verein verlassen möchte, dass er den Schritt nach Bremen machen möchte. Ja, das haben wir natürlich auch abgewogen und intern dann auch diskutiert und haben dann geguckt, was es dann für Alternativen gibt auf dem Markt und haben uns dann natürlich auch mit Orle ausgetauscht und ja, haben dann diesem Wechsel dann zugestimmt und haben dann Benny Opoff als erfahrenen Torwart, der die zweite, dritte Liga und jetzt auch in Freiburg war Teil der ersten Mannschaft, dazugeholt, der dann auch mit dem Karlsruher SC, glaube ich, sogar in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Unser Torwarttrainer und Benny kennen sich aus vergangenen Tagen auch, also eine gewisse Vertrauensbasis ist auch schon da. Es ist natürlich schade, dass er sich jetzt die letzten Wochen verletzt hat. Ich glaube, jetzt seit knapp 4 Wochen verletzt ist, jetzt wieder zurückkommt. Aber wir sind dann auch froh, dass wir das dann Zug um Zug dann machen konnten.
Bei eurem zweiten Neuzugang habt ihr die Fußballromantiker so ein bisschen umworben oder wie, glücklich gemacht, würde ich es mal nennen. Jonas Dörkner, Hansa Eigengewächs, war euer zweiter Neuzugang. Wie seid ihr zufrieden? Wie seid ihr auf ihn gekommen? Wie ist es zustande gekommen?
Ja, auch da war es uns wichtig, einen gewissen Bezug zum Verein oder aus der Region auch wieder herzustellen. Ob die Jungs vielleicht mal bei Hansa gespielt haben oder selber vielleicht im Osten groß geworden sind, da auch einen Mix zu finden. Jonas hatte eine tolle Zeit hier in der Jugend gehabt, hat dann seine Schritte gemacht, hat sich dann hochgearbeitet. Natürlich hast du gesehen, die ersten 1-2 Wochen hat er ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil es dann auch schon ein Unterschied ist von der Regionalliga Nordost, dritte Liga etc. Und man merkt bei ihm, dass er von Woche zu Woche sich steigert, dass er immer besser wird, immer sicherer wird und sich da auch stetig weiterentwickelt.
Und er hat ja dann im Mittelfeld auf seiner Position oder neben sich ja auch jemanden, den ihr auch relativ frühzeitig geholt habt, mit Franz Pfanne, der jetzt auch der Kapitän der Mannschaft ist. Ich glaube, es war euch wichtig, einen Mann von diesem Kaliber im Kader zu haben und auch früh im Kader zu haben.
Auf jeden Fall, er kannte jetzt auch die dritte Liga gut, hat mit Dortmund 2 auch immer eine sehr gute Rolle in der Liga gespielt, konnte in der Innenverteidigung oder kann in der Innenverteidigung und auch auf der 6 agieren, war immer in der Mannschaft, wo er dann gespielt hat, ein absoluter Leader, Führungsspieler, auch außerhalb des Platzes, wo er viel in die Hand nimmt, organisiert und deswegen war es auch wichtig, so eine Personalie dann früh an uns binden zu können, dass du da auch ein gewisses Grundgerüst oder neues Grundgerüst wieder aufbauen kannst.
Und ich glaube auch, wenn man das so sieht, was die Persönlichkeit betrifft, dass er auch die jetzt schon unter Beweis gestellt hat, wenn man das Spiel jetzt gegen Köln gesehen hat und dann auch sein Interview nach dem Spiel, wo er dann natürlich auf seinen Fehler letztendlich angesprochen worden ist, die Offenheit, die er da hatte, dann das klare Zugeständnis auch zu dem Fehler, dann aber auch die Situation mit der Auswechslung sehr, sehr klar eingeordnet hat, dass es da nicht um ihn geht und keine Eitelkeit im Spiel ist, sondern er da einfach das Leistungsprinzip auch als Kapitän anerkennt. Ich glaube auch, das ist wichtig. Eine Kaderplanung besteht ja nicht nur aus fußballerischen Qualitäten, sondern vor allem auch aus Persönlichkeiten.
Ich glaube, da haben wir wirklich einen sehr guten Fang mit Franz Pfanne gemacht. Das stimmt.
Mit Dario Gebur ist dann ein talentierter Abwehrspieler aus Frankfurt gekommen. Wie ist da so eure Einschätzung bislang?
Ja, auch Dario konnte gute Erfahrungen sammeln, hat in Frankfurt eine gute Ausbildung genossen, hat in der Youth League gespielt, war dann, glaube ich, sogar teilweise Kapitän der zweiten Mannschaft, war ein Teil der Profimannschaft, hat dann auch, glaube ich, ein Spiel in der Bundesliga absolviert in seinen jungen Jahren. Und Dario war einer der ganz wenigen Spieler, die wir dann wirklich vor Ort hatten. Die meisten, mit denen du im Austausch warst, die waren dann schon in ihrem Urlaub. Das war ein bisschen schade, aber deswegen, Dario war dann vor Ort. Als wir mit ihm Kontakt aufgenommen haben, saß er, glaube ich, gefühlt am nächsten Morgen um 6 Uhr im Flieger, ist hergekommen und hat sich alles angesehen, war sofort Feuer und Flamme. Und für uns war es dann auch klar, wir hatten es ja schon vorher sportlich bewertet und uns ging es dann darum, ihn nochmal persönlich kennenzulernen und der Eindruck war sensationell gut. Er hat sich auch schnell committed und da konnten wir dann auch die Dinge mit Frankfurt umsetzen und ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2 erfahrene Innenverteidiger mit Rossi, Pall und Rosbach da gehabt, wollten nochmal einen jungen Spieler, einen entwicklungsfähigen Spieler, der aber auch eine gewisse Qualität hat, um schnell da reinzuwachsen und ein athletischer Innenverteidiger, der sehr zweikampfstark ist, der sich da auch gut entwickelt und hier und da auch schon seine Einsatzzeiten hatte.
Jemand, der seine Einsatzzeiten in der dritten Liga schon bekommen hat, ist Cedric Harrenbrock. Der hat auch seine Qualitäten in der dritten Liga unter Beweis gestellt. Hat man da so innerlich so ein bisschen die Faust beim Jubeln geballt, dass man so einen Spieler tatsächlich von Hansa Rostock überzeugen konnte?
Ja, auf jeden Fall. Da waren etliche Drittligisten, die Cedric gerne holen wollten. Es gab auch, glaube ich, Gespräche in der zweiten Liga. Ich weiß jetzt nicht, wie konkret die waren, aber in der dritten Liga konnte man durchgehen, welche Vereine ihn dann gerne genommen hätten. Und auch da waren wir früh im Austausch. Hat ein paar Wochen gedauert, bis wir dann Sadi komplett überzeugen konnten. War ein bisschen schade in der Vorbereitung, dass er, ich glaube, die ersten zwei Wochen ein bisschen Probleme mit den Adduktoren hatte. Aber wenn du ihn dann auf dem Platz gesehen hast, hast du gemerkt, dass er da nochmal eine Struktur in unser Spiel bringt, dass er sehr ballsicher ist, dass er Bälle verteilen kann, sehr, sehr gute Standards tritt. Hat sich jetzt leider letzte Woche dann auch wieder an derselben Stelle verletzt, was so ein bisschen schade ist, weil ich glaube, wenn der Junge fit ist und im Rhythmus ist, wird er uns enorm weiterhelfen und unser Spiel dann auch ordnen können.
Mit Adrien Lebeau haben wir jetzt jemanden geholt. Ja, ich glaube, den hatte keiner so richtig auf dem Schirm, aber ja, der präsentiert sich bislang sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt, was für eine Qualität Adi da auch hat. Am Ball, wie kreativ er ist, was für ein Freigeist und ein Straßenkicker er ist, der dann auch Verantwortung übernimmt, im Spiel gegen Stuttgart den Elfmeter rausholt und den dann auch selber schießt, bringt ja außergewöhnliche Qualitäten mit. Man muss ihn aber auch diese Freiheiten lassen, weil ich glaube, das ist ein Spieler, der braucht diese Freiheiten. Diese Freiheiten tun ihm gut. Wir haben natürlich in der Zeit, als er in Mannheim gewesen ist, das ein oder andere Mal gegeneinander gespielt, konnten seinen Weg so ein bisschen verfolgen und Amaury Bischoff, der hier auch bekannt ist, hat auch den Stein dann so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass der Spieler dann auch verfügbar ist und konnte Adi auch, der auch einige Angebote hatte, von Rostock dann auch überzeugen, weil er hier gespielt hat und sie, die beiden sich auch sehr, sehr gut privat verstehen. Und auch Adi ist ein Spieler, der uns in der Saison definitiv weiterhelfen wird.
Dann an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße und vielen Dank an Amaury Bischoff. Vielen Dank.
Definitiv. Und wenn man dann auch sieht, dass Adi Lebeau hätte auch Champions League jetzt spielen können mit seinem bisherigen Verein, der er nicht unbedingt abgeben wollte. Es war eher sein Wunsch, nicht weiter in Brest zu spielen.
Ja, es war Wahnsinn. Brest hat natürlich, ich glaube, eine Saison gespielt, die ja über alle Erwartungen dann gewesen ist. Es war total unerwartet, glaube ich, dass sie die Champions League Quali, oder ich weiß gar nicht, ob sie nicht sogar direkt jetzt in der Champions League spielen. Von daher, ja, er hat zwar nicht viele Einsätze gehabt, aber der Verein und vor allen Dingen auch der Trainer haben ihn sehr geschätzt. Aber Adi ist ein Vollblutfußballer, Adi möchte Fußball spielen, möchte auf dem Platz stehen und nicht einfach nur im Kader mitrennen. Und das war ihm dann wichtig. Und ich glaube auch, das hat er hier dann schnell gemerkt, dass er eine gewisse Wertschätzung von unserer Seite hat, vom Trainer, von der sportlichen Führung, mit Alex Rossipal auch schon in Mannheim zusammengespielt hat, der auch noch ein bisschen mehr erzählen konnte über den aktuellen Stand und er sich dann auch sofort committed hat, um den Weg hier nach Rostock zu gehen.
Jemand, der mit viel Erfahrung gekommen ist, ist Marco Schuster. Allerdings glaube ich, ist er selber auch noch nicht da, wo er gerne sein möchte. Muss man da noch ein bisschen Geduld haben?
Ja, auf jeden Fall. Marco hatte eine schwierige Rückrunde gehabt. Er hatte einen kleinen Eingriff im Knie gehabt. Ja, war dann kurz vor Ende der Saison fit, aber er hat das vernünftig auskuriert. Und ja, gerade nach so einer Verletzung oder dann auch, dass er in der Rückrunde dann weniger zum Zuge gekommen ist, hat das eine Zeit lang gebraucht. Aber auch bei Marco siehst du, dass er von Woche zu Woche immer besser reinkommt, auch immer griffiger, immer dynamischer auch wird und auch vom Kopf her befreiter ist. Ist ja auch, man darf ja auch immer nicht vergessen, da hängt ja auch viel mit dran bei dem einen oder anderen Spieler. Er hat eine Frau, die sind gerade Eltern geworden, die ziehen zusammen als Familie um. Das braucht dann auch manchmal ein bisschen Zeit, bis die Familie dann sich komplett hier akklimatisiert, zurechtfindet. Und bei ihm ist es halt so, dass die Familie noch da hinten dran ist und er nicht jetzt alleine wechselt und sich nur voll auf sich und seinen Fußball fokussiert. Aber ich glaube, mittlerweile sind sie sehr gut angekommen und das sieht man bei ihm auch in den letzten Spielen und auch in den Trainingseinheiten, dass es immer besser wird.
Wir haben schon über Erfahrung gesprochen. Erfahrung bringt auch Philipp Klevin mit. Auf jeden Fall sehr viel Drittliga-Routine, der fürs Tor verpflichtet wurde.
Ja, auch da haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht. Wollen wir jetzt mit Benny Uphoff und Max in die Runde gehen? Erik als dritten Torwart, der jetzt gerade erst 17 Jahre alt ist, glaube ich, oder 18?
Inzwischen ist er 18,
ja. Ja, inzwischen ist er sogar 18 geworden. Von daher wollten wir da nichts dem Zufall überlassen. Gerade, wir hatten diese Gedankengänge im Kopf gehabt. Benni Uphoff hat sich dann verletzt. Und dann haben wir gesagt, haben wir das intern diskutiert gehabt. Und dann ging es halt ein bisschen schneller durch die Verletzung, dass wir gesagt haben, da wollen wir kein Risiko eingehen. Wollen nochmal einen Torwart haben, der ein bisschen erfahren ist, der die Liga auch gut kennt. Und dadurch, dass Philipp dann auch in Lübeck zuletzt gespielt hat, dort ansässig war, konnten wir ihn dann auch recht schnell überzeugen. Und diese Erfahrung habe ich auch in der Vergangenheit gemacht. Wenn du drei gute Torhüter hast, die charakterlich gut sind, die sich gegenseitig pushen, tut das auch dem Konkurrenzkampf gut.
Ja, und zumal mit Elias Höfmann und eben Erik Maurer da noch zwei Jungs hinten dran stehen. Ich glaube, Elias ist fast wieder bei 100%. Dauert noch ein bisschen sicherlich nach seinem Kreuzbandriss, aber die da auch noch ein bisschen Druck im Torwartteam machen, aber eher positiven Druck dann.
Ja, auf jeden Fall. Bei Elias darf man auch nicht vergessen, wie du es richtig gesagt hast, ein junger Torwart, der jetzt aus einer schweren Verletzung zurückkommt, langsam ein bisschen aufgebaut wird, eingegliedert wird, der seine Zeit auch noch ein bisschen braucht. Von daher haben wir drei gute Jungs, zwei junge Torhüter, die auch talentiert sind dahinter. Und ja, wird ein spannender Konkurrenzkampf.
Ja, zumal Erik seine Spielpraxis ja dann auch in der A-Jugendmannschaft ja auch noch sammeln kann. Ne? Und da passt das ganz gut. Ins Trainingslager sind dann Dominik Lanius und Ahmed Gülen gereist, sind da zum Team dazugestoßen, zwei Innenverteidiger. Dominik leider ein bisschen Pech gehabt bislang mit Verletzungen. Ahmed dagegen hat, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, alle Spiele gemacht. Also sag mal was zu den beiden Jungs.
Ja, Ahmed war auch ein Wunschspieler von uns. Wir haben lange darauf hingearbeitet, dass wir ihn dazu holen können. Er hat immer eine sehr, sehr gute Rolle in der dritten Liga gespielt. Ein dynamischer, ein zweikampfstarker Spieler, der dann auch schlussendlich mit Wien Wiesbaden damals in die zweite Liga aufgestiegen ist. In der zweiten Liga dann in Nürnberg. Ich glaube, in der Hinrunde noch viele Einsätze hatte und in der Rückrunde hat er eine schwierigere Situation gehabt. Und bin froh, dass Ahmed auch jetzt hier vor Ort ist, der dann auch die Dreierkette gut kennt, vorher auch in Wiesbaden gespielt hat. Mit Dominik Lanius haben wir nochmal einen Spieler gesucht, der eine gewisse Präsenz hat, eine gewisse Größe hat, gefährlich bei Standardsituationen ist, offensiv, aber auch defensiv seine Stärken im Defensivkopfball hat und als Backup oder dann auch für mehr, wenn er sich da weiterentwickelt. Er hat auch schon in der dritten Liga vorher gespielt, bei Viktoria Köln, hat auch eine gute Rolle gespielt gehabt, war Kapitän bei Fortuna Köln, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, als er reingekommen ist gegen Braunschweig in dem Testspiel, auch in zwei, drei Sprintduellen gegen Conte, den ich noch gut kenne und weiß, dass es nicht ganz so einfach ist, wenn er in Schwung kommt, ihn zu verteidigen und das zwei, dreimal auch sehr souverän gemacht hat. War dann ganz, ganz bitter, dass er sich danach verletzt hat. Und jetzt gerade in der Reha noch ist und hoffentlich bald wieder dazu stößt.
In den vergangenen beiden Wochen ist dann ja nochmal ordentlich Bewegung reingekommen. Albin Berisha aus dem Kosovo ist zu uns gekommen aus der ersten Liga in Rumänien. Wie zufrieden seid ihr mit Albin bislang?
Ja, man hat es ja gleich am Anfang auch gesehen in der ersten Trainingswoche oder auch gegen Hertha, dass er ein Spieler ist, der der Mannschaft auch gut tun kann und gut tun wird. Man darf aber auch da nicht vergessen, der Junge kommt jetzt in ein neues Land, spricht die Sprache noch nicht, er spricht sehr gutes Englisch, wird sicherlich auch noch mal Zeit brauchen, um zu adaptieren, um auch die Liga besser kennenzulernen. Und ich glaube, es ist auch noch mal eine andere physische Komponente als vielleicht in der rumänischen Liga, wo er dann zuletzt gespielt hat. Von daher ist er immer noch ein junger Spieler, ich glaube 23, 24 Jahre alt, der jetzt Potenzial hat, eine gute Größe hat, sehr professionell auch ist, aber natürlich auch erstmal ankommen muss hier. Die Zeit muss man ihnen auch erstmal geben, aber auch schon gezeigt hat, ich glaube auch jetzt im letzten Spiel, eine große Chance in der ersten Halbzeit hatte, die leider nicht genutzt hat. Auch gegen Dortmund zweimal, ich glaube auch bei dem Eigentor, wenn der Ball nicht durchgeht, steht Albin da und schiebt ihn dann ein oder in der zweiten Halbzeit, als Adli Bö dann aufs Tor zuläuft. Vielleicht sogar querspielt, steht Albin da auch. Von daher auch nicht ganz so glücklich vielleicht für ihn gelaufen, aber auf jeden Fall sollte man ihm die Zeit geben, hier auch erstmal richtig anzukommen. Und wir sind davon auch überzeugt, dass er dann die nächsten Schritte hier auch machen wird.
Ja, und zudem kam er ja, nachdem es lange diese Stürmerdiskussion gab und wir darauf hingearbeitet haben, dass wir dann diesen ersten Stürmer verpflichten. Deswegen waren wir sicherlich auch mit ihm als gelernter Stürmer dann noch eine gewisse Erwartungshaltung verbunden. Letztendlich ist es aber so, wie Amir gesagt hat, wir müssen dem Jungen Zeit geben. Wir verpflichten die Spieler nicht für 3 Wochen oder 4 Wochen jetzt, sondern für eine längere Zeit, 1, 2, 3 Jahre. Deswegen ist es sicherlich noch zu früh, um zu bewerten, ob der Spieler jetzt ein Flop ist oder ein Superspieler, sondern da müssen wir den Jungen auch einfach die Zeit geben, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, dann auch zu adaptieren. Natürlich wissen wir, dass wir diesen Adaptionsprozess sehr, sehr schnell auch befeuern müssen, dass das schnell passiert, dass er sich schnell integriert. Daran arbeiten wir gemeinsam, dass er sich sowohl hier als auch natürlich in der Mannschaft sehr wohlfühlt.
Zur Offensivpower kommen wir gleich noch, weil da ist ja dann doch in den letzten Tagen noch eine Menge passiert. Aber vorher vielleicht noch ein Wort zu Jan Meda. Der könnte jetzt Champions League mit Sparta Prag spielen, hat sich aber für Hansa entschieden.
Ja, bei Jan war es dann am Ende auch ein bisschen schwieriger. Bei Sparta Prag hast du natürlich eine enorme Qualität, gerade als Champions League-Teilnehmer, als ich glaube sogar amtierender Meister in der Tschechei. Von daher hat er eine sehr, sehr gute, sehr große Konkurrenz auf der Position. Ich glaube, das ist mittlerweile ein junger Spieler, der, ich weiß nicht, wie viel Millionen Marktwert hat. Von daher waren wir auch mit Jan in Gesprächen, hatten ihn auch mal hier vor Ort gehabt gegen Stuttgart 2, konnte die Atmosphäre, die geile Choreo auch aufsaugen. Und Jan ist ein sehr intelligenter Junge, ein sehr professioneller Junge, der sich dann auch Gedanken macht für seinen nächsten Schritt. Gerade in dem Alter jetzt mit 29, will er nochmal in der Tschechei bleiben, will er nochmal vielleicht ein anderes Abenteuer irgendwo in einem anderen Land sammeln. Und von daher hat er sich dann zum Glück für den Weg zu uns entschieden. Und man sieht, finde ich, auch in den Spielen, dass er eine enorme Qualität, eine enorme Physis mitbringt, die Seite beackert, berackert und auch in der Kabine ein sehr wertvoller Spieler ist, weil er sehr erfahren ist, sehr professionell ist und glaube, er mittlerweile schon dabei ist, Deutsch zu lernen. Das zeigt auch seinen Charakter.
Olli hat es schon angesprochen, jetzt sprechen wir mal über die Offensivpower. Los geht's mit Antonio Jonic aus Wiesbaden.
Ja, auch Toni ist ein Spieler, der die zweite und dritte Liga sehr, sehr gut kennt. Gott sei Dank auch ein Spieler, der noch Ecken und Kanten hat, sein Herz auf der Zunge trägt. Ich glaube, das hat man hier auch in seinem ersten Interview gesehen.
Vielleicht ja.
Ja, und ich mag solche Spieler. Die werden leider immer weniger. Aber ich glaube, dass er sehr, sehr gut auch zu uns, zum Verein auch passt. Aber auch, ich glaube auch, nach seiner Einwechslung in Köln hat man gesehen, wie unangenehm er zu bespielen ist, wie er gegen den Ball arbeitet, wie er in den Zweikämpfen auch präsent ist, der auch kicken kann. Auch in den Trainingseinheiten das ein oder andere Tor, wo du denkst, was macht er da und schießt jetzt aus 20, 25 Meter und auf einmal schlägt der Ball im Knick ein. Macht sich da nicht viele Gedanken. Ich glaube, er ist auch sehr stressresistent. Auch da, wie gesagt, schade jetzt nach dem Köln-Spiel, hat er sich jetzt in der Trainingswoche ein bisschen an der Wade verletzt. Aber zweite Liga, dritte Liga kennt er, auch wenn er jetzt ein schwierigeres Jahr in Wiesbaden hatte. Das hatte auch seine Gründe. Glaube ich, wird er uns definitiv weiterhelfen.
Ja, Mann mit Ecken und Kanten ist immer gut. Passt auf jeden Fall sehr gut zu Hansa.
Ist das so ein Typ Schlitzohr?
Ja, Typ Schlitzohr, Typ, ich glaube, er hat sogar selber mal gesagt, Drecksack auf dem Platz. Und ja, ich würde mal sagen, so wie er selber so schön sagt, ein geisteskranker Typ. Ja.
Ich glaube, das Wort hat er tatsächlich inflationär benutzt.
Ja, wir glauben gerade an diesem Standort, dass die Emotionalität einfach eine große Rolle spielt. Und auch eben, als wir über Dominik Lanius und Ahmed Gülen gesprochen haben, auch da haben wir Innenverteidiger mit einem gewissen Temperament, Feuer, viele Spieler in der Mannschaft, die dann auch eine Emotionalität auf den Platz bringen sollen. Aber Toni Jonic ist sicherlich einer, der da an erster Stelle steht, der seine Art einfach auf den Platz auch bringen möchte, dieses Dreckige, dann auch vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Mund mal ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen den Gegner zu beeinflussen. Das gehört auch dazu und das ist natürlich auch eine Rolle oder spielt auch eine Rolle bei der Kaderplanung letztendlich.
Wir sind sehr gespannt. Gespannt sind wir auch auf den ersten Leihspieler, den wir geholt haben, mit King Manu. Ich kann mir gut vorstellen, dass Düsseldorf da nicht mit sich hat reden lassen, dass man den Spieler fest verpflichtet. Die sehen ein bisschen was in dem, ne?
Leider nicht. Und da kann ich auch sagen, da waren viele Vereine auch dran, aus der zweiten Liga, aus der dritten Liga, der ursprünglich keine klassische NLZ-Ausbildung hat, sich über die fünfte Liga hochgearbeitet hat, in die vierte Liga und in Düsseldorf dann schon durch gute Leistung auf sich aufmerksam gemacht hat, dann schon die ersten Einsätze in der Zweitligatruppe gesammelt hat. 1,95 Meter groß, kann Innenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner und sogar Stürmer spielen. Und hatte nur noch ein Jahr Vertrag in Düsseldorf gehabt. Düsseldorf hat es dann geschafft, kurz vor Ende der Transferperiode den Vertrag mit ihm zu verlängern. Und wir waren immer mit Düsseldorf im offenen und guten Austausch. Und dann hat sich sehr spät dann ein Fenster geöffnet, dass man den Spieler leihen kann. Und dann haben wir alles versucht, um ihn dann von Rostock zu überzeugen. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass er zu uns gekommen ist, weil er eine gewisse Flexibilität mitbringt, eine gewisse Unbekümmertheit mitbringt, auch für seine Größe gut kicken kann, eine sehr gute Physis mitbringt und unser Spiel noch ein bisschen variabler macht.
Du hast gerade schon eine Menge Positionen aufgezählt, auf denen er spielen könnte. Wo soll er denn hauptsächlich eingesetzt werden oder wo plant der Trainer am ehesten mit ihm? Schon in der Zentrale?
Ja, ich glaube schon auch hinten in der Abwehr, in der Kette, aber ich glaube auch, dass es mal auf der 6 oder 8 sein kann oder vielleicht mal, ich sag mal, hinten raus, wenn du vielleicht nochmal ein Tor brauchst, dass du ihn vorne reinschmeißen kannst, weil er eine gewisse Präsenz und ein gutes Kopfballspiel dann auch mitbringt. Und ja, aber ich glaube grundsätzlich erstmal für die Defensivreihe.
Dann konnte noch Ryan Naderi aus Gladbach nach Rostock geholt werden.
Ja.
Dazu vielleicht auch mal eine ganz kurze Einschätzung von dir.
Auch da wieder grundsätzlich, wir spielen mit 2 Stürmern. Wir wollten 4 Stürmer haben, die irgendwo unterschiedlich sind. Ich sag mal, mit Alvin einen haben, der physisch was mitbringt und Tiefe hat und auch vielleicht ein bisschen unangenehmer ist. Mit Toni Onjic einen spielenden Stürmer haben. Wiederum mit Ryan Naderi, 1,93 Meter, den typischen Stoßstürmer haben, der Bälle halten kann, der Bälle verteilen kann, der auch einen guten Kopfball mitbringen oder Bälle mit dem Kopf verlängern kann. Auch da leider diese Stürmer gefühlt in Deutschland sterben auch raus. So viele von diesen Stoßstürmern hast du nicht mehr. Und ja, ich glaube auch in jungen Jahren kriegst du nicht einfach mal so einen Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach und darfst hin und wieder mal mittrainieren. Und da war es auch so am Anfang, da gab es keine Basis, als wir angefragt haben, dass wir den Spieler loseisen können. Und hinten heraus, als der Spieler dann auch irgendwann klar signalisiert hat, dass er jetzt den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen möchte, hat sich da dann irgendwann ein Fenster geöffnet. Und auch er, bin ich fest von überzeugt, wird uns und unserer Mannschaft definitiv gut tun. Und wiederum eine ganz andere Komponente, die wir bisher so noch nicht haben, wieder mitbringen.
In dem Zusammenhang, mal unabhängig jetzt von den Spielern, wie viel Mitgestaltungs-, Entscheidungsgewalt hat ein Spieler? Wenn er sagt, ich möchte woanders hin, dann muss man diesem Wunsch entsprechen?
Jetzt bei internen Spielern oder jetzt bei potenziellen Neuzugängen?
Bei potenziellen Neuzugängen.
Ja, ist immer wichtig, dass wir auch da persönliche Gespräche haben und da auch spüren, dass ein Spieler unbedingt zu uns kommen möchte. Wenn das nicht der Fall ist und wir da merken, jemand spielt mit uns oder der Berater oder der abgebende Verein, was auch in der Periode der Fall war, da sagen wir dann auch irgendwann mal klare oder zeigen wir klare Kante und sagen, nein, das machen wir dann auch nicht mehr mit, weil wir, hatte ich ja auch betont, keine verrückten Sachen machen und wir dann auch irgendwo unsere Grenzen haben, die wir dann auch knallhart durchziehen.
Ich finde gerade auch bei Leihspielern spielt das eine extreme Rolle. Letztendlich muss man da auch immer betrachten, auf welchem Weg sind diese Spieler gerade, wo befinden sie sich und wo wollen sie hin. Mit King Manu und jetzt mit Sigurd Haugen haben wir sicherlich auch 2 Spieler gefunden, die auch ohne Leihe, sondern mit einem festen Transfer zu uns gekommen wären. Letztendlich geht es darum, natürlich dann auch Lösungen mit dem Verein zu finden. Deswegen im letzten Jahr hatten wir insgesamt 5 Leihspieler. Da waren sicherlich auch einige, die ja vielleicht einen Schritt zurück gemacht haben, um einfach Spielzeit zu bekommen. Wir wollen eigentlich Spieler, die Bock haben, die natürlich auch das als Schritt auch sehen, sich weiterzuentwickeln oder darüber hinaus auch gerne bleiben möchten. Und auch das sind Signale von beiden Spielern, die da gewesen sind. Jetzt sind es 2 Leihkonstrukte geworden letztendlich. Bei King Manu sicherlich auch klar aufgrund des Alters und der Entwicklungsmöglichkeiten, die da sind. Aber auch ein Sigurd Haugen hat früh signalisiert, dass er gerne zu uns kommen möchte, nicht nur für ein Jahr. Und das ist auch sicherlich eine Komponente, die man gerade bei Leihspielen dann auch berücksichtigen muss, von dem wir jetzt auch nur noch 2 im Kader haben.
Verfährt man dann auch tatsächlich so ein bisschen nach dem Motto, wenn man so einen Spieler wie Sigurd Haugen bekommen kann, aber eben nur über die Leihe, dass man sagt, okay, besser als Leihe, als wenn ich gar nicht rankommen würde an diesen Spieler?
Ja, ich glaube, am Ende haben wir ein gutes Konstrukt für uns gefunden, wo wir trotz der Leihe die Hand drauf haben. Und es war auch, gerade weil dieses Geschäft auch ein sehr hartes Geschäft ist, ein Haifischbecken ist, auch viele unehrliche Leute da unterwegs sind, dass der Spieler sehr, sehr früh sich auch committed hat, der Berater sich committed hat. Und ja, ich kannte den Berater oder wir kannten ihn jetzt nur aus Telefongesprächen und alle Parteien dann gesagt haben, okay, wir ziehen das bis zum Schluss dann auch durch. Es gab dann hinten heraus natürlich, Stürmer sind sehr begehrt, gab es dann Anfragen, gerade auch aus Skandinavien, gerade wenn man dann auch seine Statistiken dann auch aus den vergangenen Jahren in Skandinavien sieht, war der Spieler natürlich sehr, sehr begehrt, aber bis zum Schluss hat der Spieler und der Berater dann auch Wort gehalten, wir auch, wir hätten vielleicht auch nochmal andere Themen dann machen können, um diese vierte Position zu besetzen, und ich habe dann auch gesagt, dass wir uns auch bis zum letzten Tag committen, und dann ist es natürlich umso schöner, wenn der Transfer dann oder die Leihe dann über die Bühne geht und in dem Geschäft wirklich noch Leute ihr Wort halten.
Und letztendlich ist eine Leihe dann ja auch vielleicht der erste Schritt in die Tür, weil du dann in diesem Jahr auch eine Emotionalität vielleicht aufbaust zu dem Club, eine gewisse Bindung dann auch. Wir haben es vielleicht auch bei Dennis Undorf gesehen, der als Leihspieler in Stuttgart war, dann während dieser Zeit schon sehr, sehr klar sich dafür ausgesprochen hat, dort zu bleiben. Letztendlich dann auch diesen Sommer fest gewechselt ist, für eine sehr, sehr hohe Ablöse natürlich, aber auch da kann eine Leihe der erste Schritt sein, eine Bindung aufzubauen, ein gutes Jahr zu haben, und das würde dann natürlich auch die Ausgangsposition für uns und für den Spieler, wenn man auch noch dieser Leihe einen fixen Transfer machen möchte, definitiv verbessern.
Und bei Sigurd Haugen haben tatsächlich, denke ich, die Zahlen für sich gesprochen, ne? Und dass er offensichtlich wenig Schwierigkeiten hat, sich in ein neues Umfeld reinzufinden.
Ja, da waren auch viele Facetten. Finke hat ihn schon über Jahre dann auch begleitet und gesehen in Skandinavien, hat ihn auch schon mal bei seinen vorigen Stationen immer mal auf dem Radar gehabt. Wir haben ihn uns dann auch nochmal angesehen mit Bernd und mit dem Scouting-Team, und das hat uns sehr gut gefallen. Auch ein Energiebündel, ein Energiegeber, vor allen Dingen auch auf dem Platz. Ich sag mal, ein positiv Verrückter. Und das hat auch ganz gut noch bei uns reingepasst. Auch nochmal eine Facette, wo du sagst, der bringt eine sehr gute Dynamik mit, einen sehr guten Tiefgang mit und bringt auch einen guten Torabschluss mit 27 im besten Stürmeralter. Und ich glaube, auch da wieder eine Komponente, die sehr, sehr gut bei uns in der Planung reinpasst, beziehungsweise in diesem Stürmerprofil.
Jetzt haben wir über unsere Neuzugänge gesprochen. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung zu jedem einzelnen Spieler. Gucken wir auch mal auf die Abgangsseite. Da haben wir unter anderem den Milos, den haben wir ja nach Polen verliehen. Wie ist denn der Plan mit ihm jetzt weiter?
Ja, wir gucken uns regelmäßig die Spieler an, wenn er spielt. Wir sind regelmäßig auch mit ihm, beziehungsweise Markus Rabenhorst als Übergangstrainer, ist mit Milos dann auch im Austausch. Schaut sich auch mal seine Spiele per Video an und pflegt da den Kontakt. Auch da für uns wichtig, wenn wir mal Spieler verleihen, dass da der Kontakt nicht abbricht, dass sie auch wissen, dass sie immer noch hier bei uns auf dem Schirm sind und nicht abgeschrieben sind. Da war es auch der Wunsch des Spielers und seines Beraters, den Schritt nach Polen zu gehen. Und ja, dann haben wir auch gesagt, okay, zweite Liga Polen in seiner Heimat. Wahrscheinlich ein bisschen besser als in der fünften Liga dann zu spielen, auf einem anderen Niveau nochmal Spielpraxis zu sammeln. Und dann haben wir dem Wunsch des Spielers dann auch entsprochen.
Bei Joshi Krüger denke ich ähnlich, wobei es da dann zum Wechsel gekommen ist zu Phoenix Lübeck. Da hat man ihm keine Steine in den Weg gelegt.
Ja, bei Joshi war es auch so. Da waren jetzt mehrere Trainer, die das auch bewertet haben vor unserer Zeit. Wir haben uns das Ganze auch in der Vorbereitung auch angesehen, haben ihm auch eine faire Chance gegeben, und dann war irgendwann die Erkenntnis, dass es jetzt für uns aktuell für die Lizenzspielermannschaft nicht reicht, wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht, haben das ganz, ganz offen mit ihm, mit seinem Berater kommuniziert. So, klar tut das natürlich auch mal weh für einen Spieler, das habe ich auch schon oft genug in meiner Laufbahn dann gehabt, wo ich dann vielleicht, es war unter anderem nach 4,5 Jahren hier auch so, dass ich keinen neuen Vertrag bekommen habe. Und ich glaube auch für junge Spieler ist es wichtig, auf Spielzeiten zu kommen. Und ich glaube, er ist jetzt nicht weit weg von uns. Er spielt in der Regionalliga, kann sich da weiterentwickeln und vielleicht über Umwege wieder seinen Schritt in den Profifußball machen. Von daher haben wir da, glaube ich, auch eine saubere, vernünftige Lösung mit Phoenix Lübeck gefunden, und ja, wünschen Joshi natürlich auch alles, alles Gute.
Sven Gudjonsen ist dann vor wenigen Tagen auch gegangen nach Norwegen, nach Sarpsborg. Kann man da mit den Anführungsstrichen so ein bisschen davon sprechen, dass ein Missverständnis noch ein einigermaßen einvernehmliches, gütliches Ende gefunden hat?
Ja, ist schade, weil Sven eigentlich eine sehr, sehr gute Veranlagung hat, aber es hat jetzt für die Rückrunde hier nicht gereicht. Man muss auch wissen, in Skandinavien ist die Saison in der Winterzeit zu Ende. Ich glaube, er hatte 2 Wochen Urlaub gehabt, ist dann verpflichtet worden, kam mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub. Dass das natürlich eine lange Zeit dauert, bis der Spieler dann auch spielfit ist, das ist auch klar. Ich glaube, er hat dann 8 Kilo nach der Verpflichtung abgenommen. Also hat sehr lange gedauert, bis er dann matchfit war. Und ich glaube auch die Leistung in der zweiten Liga waren überschaubar. Es war dann schade, dass er in der Sommervorbereitung auch wieder nicht fit gekommen ist zur Trainingsvorbereitung, dass es da auch sehr lange gedauert hat, bis er annähernd spielfit für die dritte Liga war. Die Einsätze jetzt auch, die Kurzeinsätze, die er gehabt hat, die waren leider auch enttäuschend. Und ja, in unserer schwierigen Situation nach dem Großumbruch und nachdem auch die ablösefreien Stürmer vom Markt waren, war es natürlich bitter, weil du dann nur noch mit Tim Krohn einen spannenden Nachwuchsspieler gehabt hast, mit einer guten Veranlagung, aber jetzt die ganze Last hier des Vereins auf den Rücken eines 18-Jährigen dann legen zu müssen, ist natürlich auch nicht ganz optimal. Und ich glaube jetzt in dieser neuen Struktur, dass es erstmal Tim Krohn gut tun wird, ein paar erfahrene Jungs an seiner Seite zu haben. Aber natürlich mit Sven und jetzt mit Sarpsborg war es wichtig, eine gute Lösung zu finden, dass wir ja das Geld, was man mal investiert hat, auch zurückbekommen und da eine gute Lösung findet. Und ich glaube, am Ende haben wir eine sehr gute Lösung für den Verein auch gefunden.
Ja, das ist ja dann immer wichtig, dass man dann nicht zu große Verluste dann noch einstreicht, ohne jetzt über Summen zu sprechen. Aber wenn man das so hört, was du sagst, scheint es dann zumindest auf dem Niveau dann gelaufen zu sein, wie es dann auch beim Einkauf war.
Ja, auf jeden Fall ist wichtig. Auch wir haben nichts zu verschenken. Auch wenn wir mal in der Regionalliga, in der dritten Liga oder sonst irgendwo in Skandinavien anrufen, wird uns nichts geschenkt. Von daher werden wir da auch immer gucken, dass wir das maximal Beste für den Verein tun. Und hier in diesem Fall ist uns das, glaube ich, ganz gut gelungen.
Machen wir die Liste komplett. Zuletzt am Montag haben wir Jannis Langen verliehen nach Babelsberg. Wie ist es da gelaufen? War das sein Wunsch?
Ja, auch bei Jannis. Ja, muss ich ehrlich sagen, haben uns deutlich mehr erhofft, weil er schon einige Zweitligaspiele hatte, weil er auch da eine gute Größe und eine gute Dynamik mitbringt. Bei Jannis im Sommer, kann ich das auch sagen, hat es erstmal mit seiner Vertragsverlängerung ein bisschen gedauert, weil er sich auch da nicht ganz so sicher war, bleibt er nicht. Und am Ende, nach einigen Wochen, hat er dann uns zugesagt und wir hatten gute Gespräche mit ihm gehabt, dass er das als Chance jetzt auch nimmt und sieht, in der dritten Liga dann Nico Druck zu machen oder in der Innenverteidigung, er ist ein Spieler, der in der Innenverteidigung und als Außenverteidiger agieren kann. Und dann war es ehrlich gesagt in der Vorbereitung dann zu wenig, von den Trainingsleistungen her, von den Spielleistungen her. Auch die Auftritte in der zweiten Mannschaft waren nicht ganz optimal und er ist dann selber irgendwann mit dem Wunsch auf uns zugekommen, da seine Eltern nicht weit weg vom Stadion in Babelsberg wohnen, dass er dort eine Möglichkeit hat und er das sehr gerne machen möchte. Und wir haben dann der Leihe auch dort zugestimmt, weil es erstmal gut ist für ihn, in der Regionalliga zu spielen, hoffentlich auch viele Einsatzzeiten zu kommen. Er ist nicht weit weg von seiner Familie und auch da werden wir sicherlich regelmäßig drauf schauen und gucken, wie er sich da weiterentwickelt. Ja.
Viele Namen, die jetzt gerade hier in den letzten Minuten durch den Saal geflogen sind, will ich es mal salopp sagen. War das ungefähr das tägliche Geschäft, was ihr so in den letzten Tagen und Wochen auch hattet? Ist das so in komprimierter Form jetzt gerade passiert?
Ja, ich habe es ja mal gesagt, über 1700 Profile, die wir dann durchgescannt haben und wo du dann einen Engkreis finden musst, der für dich dann in Frage kommt. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr herausfordernde Transferphase, ein sehr, sehr herausfordernder Umbruch jetzt auch, was nicht nur die Mannschaft betrifft, sondern auch dem Staff um das Team herum betrifft. Und das muss jetzt alles auch schnellstmöglich zusammenwachsen. Das haben wir auch schon mal betont, dass es irgendwo Zeit braucht. Aber auf der anderen Seite hast du auch gar nicht so viel Zeit, weil du schon in der Runde bist und auch Punkte brauchst. Von daher eine sehr große Herausforderung, die wir dieses Jahr zusammen haben. Aber wir auch überzeugt sind, dass wir dann auch den Bock zusammen umstoßen und jetzt auch die Breite haben, um dann auch die nötigen Punkte oder auch mal in gewissen Spielen auch nochmal oder Spielphasen nachlegen zu können.
Julius, Hand aufs Herz. Wie oft hast du von Spielerprofilen und vielleicht Spielernamen auch geträumt nachts und bist schweißgebadet aufgewacht?
Ich kann mich auf jeden Fall an viele Abende erinnern, wo man irgendwie um 23, 30 im Bett liegt und dann bei Transfermarkt alle Kader nochmal durchgeht, die ganzen Wechselbewegungen sich anschaut und man ja teilweise Zimmer an Tür an Tür im Hotel für eine gewisse Zeit und dann kommen schon mal Anrufe irgendwann später in der Nacht, wenn man da irgendwann noch eine Idee hatte mit einem Spieler, den man irgendwo rausgekramt hatte. Also man geht dann wirklich erstmal die ganzen deutschen Mannschaften durch, erste, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga, dass man irgendwann dann noch den Markt komplett durchforstet hat, dann ist der internationale Markt natürlich sehr, sehr groß. Es gibt unterschiedliche Wege, wie die Namen dann noch aufploppen durch eine vernünftige Sichtung, die man macht, durch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben oder die Finker und die Scouts mitbringen. Aber auch es gibt Plattformen, Transferroom ist zum Beispiel eine Plattform, wo Vereine untereinander Spiele auch anbieten können und signalisieren können, okay, der Spieler, den möchte ich mir gerne ausleihen, den möchte ich mir gerne abgeben. Auch Berater können dort Spieler einem zuschieben quasi und dann kommt man auf Profile, die vielleicht man in der klassischen Scouting-Arbeit nicht abdeckt. Das, glaube ich, muss uns auch bewusst sein, dass wir nicht in der ganzen Welt unterwegs sind, sondern unser Kernmarkt der Deutsche ist. Plus zwei, drei weitere Märkte, die geografisch natürlich bei uns in der Nähe sind. Aber ja, Spielerprofile haben wir sehr, sehr viele gesehen. Und aber das machen wir gerne.
Ja. Ja, Berater können einem Spieler zuschieben, aber die können es vielleicht unter Umständen eventuell auch ein bisschen schwierig machen. Sind das teilweise auch dann harte Nüsse, die da zu knacken sind in den Verhandlungen?
Ich glaube, wenn man den Spieler auf seiner Seite hat, dann ist das erstmal das Wichtigste. Wenn der Berater dann am Ende mit Forderung um Ecke kommt, dann einen Transfer an den Berater scheitern zu lassen, sieht dann gegenüber dem Spieler auch nicht gut aus. Also dann nutzen wir natürlich dann auch immer die Position, die wir dann haben. Aber klar, Berater haben ihre Eigenheiten und ihre eigene Agenda auch hier und da. Man kann auch sehr, sehr schnell sortieren und findet sehr schnell raus, worum es gerade geht. Geht es um den Spieler, geht es um die sportliche Entwicklung, geht es darum, wirtschaftlich das beste Paket zu schnüren. Und für uns ist natürlich wichtig, dass die Berater da mit dem Boot sind. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir auch jetzt in dieser Phase, Armin hat es eben erwähnt, bei Sigurd Haugen auch mit Spielerberatern gearbeitet haben, die sich sehr, sehr stark auch involviert haben für die Sache, sehr überzeugt auch davon waren, gerade auch bei Sigurd Haugen mit der Verbindung zu Rade Pritzer, der auch in der Berateragentur ist, da auch sehr überzeugt waren, dass das der richtige Schritt ist für Sigurd und wirklich alles investiert haben, um einen Deal hinzukriegen, der jetzt wirtschaftlich für die Berater gar nicht besser ist, vielleicht ist er sogar ein Tick schlechter, sondern es ist einfach jetzt der richtige Schritt für den Spieler und das ist, da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Ja, und Rade war ja hier, als Sigurd Haugen auch vorgestellt wurde und hat große Augen gemacht, wie sich das alles hier entwickelt hat. Und ich glaube, der ist ganz froh, dass er seinen Spieler vielleicht hin und wieder mal bei den Spielen jetzt auch besuchen und ein bisschen beobachten kann.
Ja, ich glaube nicht nur Rade hat große Augen gemacht, sondern ich habe ja auch gesehen, dass du wie selten zuvor mal ein Selfie gemacht hast. Das darf ich mal hier verraten. Von daher, glaube ich, haben sich beide Seiten gefreut. Ich bin ja auch seit Jahren immer mit den Jungs, mit denen ich mal zusammengespielt habe, immer mal wieder im Austausch. Der eine oder andere Virade ist auch in einer guten, seriösen, großen Berateragentur in Skandinavien. Auch mit Thomas Rasmussen haben wir einen ganz, ganz tollen Deal mal in Österreich gemacht. Der Spieler ist mittlerweile Kapitän von Sporting Lissabon und da redet man über Summen über 80 Millionen Euro etc. So, und von daher hat man dann eine sehr, sehr gute, vertraute Basis, weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass das auch ehrlich gemeint ist. Und von der Zeit mit den ehemaligen Spielern profitiere ich natürlich auch aus meinem Netzwerk.
Nun hat man ja nicht immer den glücklichen Umstand, dass da so ein Rade Pritzer ist und Amory Bischoff, die für den FC Hansa Rostock werben, die euch vielleicht dann auch die Verhandlungen ein bisschen leichter machen. Wie überzeugt ihr die Jungs am effektivsten vom FC Hansa Rostock? Ist es wirklich das Stadion? Fahrt ihr mit denen nach Warnemünde? Was sind so eure Tricks?
Ich glaube, wie gesagt, diesen Sommer war sehr herausfordernd, weil wir sehr spät im Markt drin waren. Das heißt, viele Spieler, die wir angerufen haben, die waren dann im Urlaub. Das heißt, da waren viele Videogespräche, viele Videocalls. Das ist halt ein bisschen schade. Die Jungs, die wir hier hatten, wie Dario Gebur und Jan Meder, beide haben unterschrieben. Von daher, wenn du dann erstmal hier bist, die Stadt siehst, Warnemünde aufsaugen kannst, das Stadion, die Infrastruktur siehst und die Jungs sich natürlich auch Videos von unseren Fans ansehen, glaube, damit kannst du dann schon sehr, sehr gut punkten. Ist aber auch wichtig, dass du die potenziellen Spieler auch mal hier vor Ort haben kannst, damit sie selber auch mal ein Feeling dafür kriegen.
Ich glaube, der Standort, der überzeugt sehr, sehr schnell. Kann ich auch von mir sprechen. Aber gerade wenn du die Spieler da hast und sie unten in dem Lizenzbereich unterwegs sind oder dann sogar mal ein Spiel besuchen dürfen, dann sind sie sehr, sehr schnell angefixt und heiß auf die ganze Geschichte. Das Wichtigste ist aber trotzdem, dass man die persönliche Bindung aufbaut, weil das Wichtigste ist. Wir wollen ja nicht nur, dass Spieler kommen, die Rahmenbedingungen hier toll finden oder unten super Equipment im Kraftraum sehen, sondern wir wollen ja die Jungs hier verbrennen, dieses Equipment auch zu nutzen, sich zu verbessern. Deswegen, wir hatten das in Osnabrück, wir hatten ein grauseliges Trainingszentrum so, und wenn der Spieler dann sagt, ich habe Bock drauf, dann weißt du, der steht dahinter und er kommt nicht, weil irgendwas schön glänzt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Deswegen, da sind die Gespräche für uns ja auch immer das Allerwichtigste mit den Spielern, die Spieler vor Ort zu sehen, zu fühlen auch, wie sie ticken, was sie sagen. Letztendlich geht es ja da auch nicht mehr darum, den Spieler in irgendeiner Form zu bewerten, weil das Fußballische haben wir gesehen, haben wir bewertet, sondern den Menschen kennenzulernen, herauszufinden, wie der tickt, wie passt er zu den Jungs, die wir im Kader haben, welche Komponenten mit er bringt er mit, was ist seine Motivation auch. Deswegen sind das dann immer die wichtigsten Dinge. Deswegen wollen wir die Jungs natürlich vor Ort holen. Und ja, diesen Sommer war es schwierig aufgrund der Urlaubsphase. Jetzt werden wir uns natürlich auf den Weg begeben, frühzeitig auch Spieler dann in den Monaten vor den Transferperioden auch mal in Rostock zu haben, vor Ort zu überzeugen und ein Gefühl zu entwickeln letztendlich.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Habt ihr dann auch wirklich alle bekommen, die ihr euch vorgenommen habt oder einen Großteil zumindest? Oder gab es auch ein, zwei Enttäuschungen, wo ihr gesagt habt, Mensch, da waren wir eigentlich sehr weit, da war es eigentlich nur noch eine Formsache, dass unterschrieben wird und am Ende ist aber anders hingegangen?
Jetzt wünscht man sich eine Kamera dabei, wie ihr beide euch jetzt tief in die Augen schaut.
Natürlich wird es immer in solchen Phasen Spieler geben, die du gerne holen willst und die sich dann auch für andere Dinge entscheiden. Also ich glaube, da ist jetzt, wenn du das jahrelang machst, keine Enttäuschung dabei, sondern musst du halt... Ich sehe es mittlerweile sehr nüchtern, so ist dieses Geschäft. Ich sage, das Profigeschäft ist kein Wunschkonzert, ist ein hartes Geschäft. Und von daher, ja, wird es Spieler geben, die sich dann für uns entscheiden, wird es Spieler geben, die sich gegen einen entscheiden. Da muss halt auch wieder kreativ und flexibel sein und auch, ich sag mal, in deiner Liste noch gute Jungs auf den jeweiligen gesuchten Positionen dann haben, wo du sagst, okay, dann gehen wir halt das andere Thema an. Also manchmal auch jetzt in einer heißen Phase oder in der Endphase lässt du natürlich auch mehrere Luftballons in die Luft fliegen, dass du dann auch andere Pläne noch mal hast, wenn das ein oder andere dann nicht aufgeht. Da geht es gar nicht um Plan B oder Plan C, sondern da gibt es halt Spielertypen, wo du mehrere ähnliche Spielertypen dann in der Pipeline hast oder haben musst, falls dann irgendwann ein Spieler auch absagt. Klar, das wird es in jeder Transferperiode geben. Ich glaube, davon muss man sich jetzt auch frei machen, dass jeden Spieler, den du haben willst, dass der dir dann auch zusagt. Aber es bringt nichts rum zu jammern, enttäuscht zu sein, sondern das musst du hinnehmen und dann auch wieder nach vorne schauen und weiterarbeiten.
Ja, was Marit gerade schon angesprochen hat, ich habe oder will deinem Lächeln entnommen haben, Julius, dass dir mindestens ein Name durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß nur nicht, ob es einer ist, der unterschrieben hat, wo du es nicht erwartet hast oder jemand, wo du eigentlich gedacht hast, es ist Formsache.
Ja, ich meine, letztendlich geht es in so Transferphasen auch darum, seine Möglichkeiten komplett auszuloten. Deswegen haben wir sicherlich auch mal angefragt bei Spielern, die vermeintlich vielleicht in einem Regal unterwegs sind, in dem wir vielleicht gerade nicht fischen. So. Aber sich ein Nein abzuholen ist immer wichtiger, als die Situation gar nicht zu prüfen. So. Deswegen ist es auch unsere Pflicht, auch mal groß zu denken und sich dann vielleicht Nein oder auch ein Kopfschütteln abzuholen. Das gehört auch dazu. Aber natürlich ist es frustrierender, wenn du sehr, sehr viel in einen Transfer reinsteckst, viel investierst, den Spieler vor Ort hast, Gefühl entwickelst, wirtschaftliche Rahmenbedingungen austauschst und er sich dann für was anderes entscheidet. Das tut dann schon manchmal weh. Aber letztendlich ist es so, wie Amir es auch gesagt hat, wir müssen zu jeder Zeit mehrere Optionen jonglieren, weil der Spieler wird sicherlich auch nicht nur eine Option haben und auch Berater sind da manchmal eiskalt und geben dir ein Gefühl und servieren dich dann aber ab oder entscheiden sich für was anderes und so müssen wir dann in der Form leider auch manchmal agieren. Beziehungsweise ist es unsere Pflicht letztendlich da auch vorbereitet sein und nicht alles auf ein Thema zu versteifen, 2 Wochen da rein zu investieren und dann da zu stehen und der Spieler sagt nein und dann von null anzufangen, das geht einfach nicht. Deswegen ja, haben wir, wie Amir gesagt hat, auch mehrere Bälle in der Luft jongliert und uns jederzeit mehrere Optionen aufgebaut.
Eine Option, die ihr gezogen habt, waren ja auch unsere Youngster, würde ich mal sagen, aus dem Nachwuchs, haben ja einige mitgewirkt in der Vorbereitung und auch Spielminuten gesammelt. Benno Dietze, Luis Köster und Tim Krohn, ja, haben ihre Pflichtspielminuten schon die ersten eingesackt. Wie sieht denn deren Zukunft aus?
Ja, ich glaube, wenn sie weiter am Ball bleiben, sieht ihre Zukunft gut aus. Und ich glaube, das müssen wir auch verstehen, gerade mit jungen Spielern, das braucht Zeit, das braucht Arbeit. Die werden auch mal schlechte Spiele haben. Das ist ganz normal in der Entwicklung eines jungen Spielers. Ich sage ja, das war zu meiner Zeit als Spieler auch so, wo wir dann die ersten Erfahrungen gesammelt haben. Dann waren es mal Testspiele, dann waren es mal ein paar Minuten, dann hast du mal ein gutes Spiel gemacht, dann hast du mal wieder ein schlechtes Spiel gemacht. Das ist ganz normal in der Entwicklung junger Spieler. Diesen Weg wollen wir gehen. Die Leute lechzen auch danach oder haben danach gelechzt. Auch wir wollen das wieder, weil meine eigene Geschichte auch diese Geschichte ist über die zweite Mannschaft in die zweite, erste Bundesliga, wie viele andere Jungs damals auch. Safa Jelen, Marc Stein, Tim Sebastian, Kai Bülow, Marcel Schied und wie sie alle heißen, Marco Vorbeck. Zum Glück nicht vergessen, dann nimmt er mir das wieder übel. Aber
waren Stammhörer.
Ja, auf jeden Fall, diese Geduld, gerade mit den jungen Spielern, müssen wir auch mitbringen. Jetzt am Anfang natürlich hatten sie mehr Spielzeit auch gehabt. Aber ich sage ja, das kann nicht der Anspruch sein, diese ganze Last oder diesen ganzen Druck auf den Rücken dieser Jungs aufzubauen, sondern da brauchst du gute Führungsspieler. Bei uns waren das damals ein Matthias Schober, ein René Riedlewitz, ein Paul Beinlich, ein Christian Rahn, auch, der damals auch schon erfahren war, wo wir Jungen dann auch an der Seite von diesen guten Führungsspielern dann auch reifen konnten. Und das muss man gut, langsam, behutsam, mit einem vernünftigen Plan dann auch aufbauen und den Jungs auch mal ein schlechtes Spiel verzeihen. Mhm. So, von daher haben sie einen sehr guten Eindruck bisher gemacht, haben dann gute Spiele gehabt, hatten auch mal vielleicht ein bisschen Lehrgeld bezahlt, das ist auch normal. Jetzt haben wir eine gewisse Breite auch. Aber natürlich, wir haben immer mal gesagt oder definiert vor der Saison, wir wollen 20 gestandene Jungs irgendwo haben, 3 Torhüter plus 3 bis 5 aus dem eigenen Stall, die dann regelmäßig mittrainieren. Ich glaube jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich glaube, Julius hat das ein bisschen besser auf dem Schirm, sind wir bei knapp 21 Spielern plus 3 und eben diese 3 bis 5, also der ein oder andere, der jetzt noch dabei ist und gute Leistung bringt, der wird weiterhin dabei bleiben. Die Jungs haben wir auch gesagt, die jetzt wieder runtergegangen sind, wieder A-Jugend oder zweite Mannschaft spielen, die sind auch nicht vergessen. Wir gucken uns die Spiele an, wir sind regelmäßig da und wenn sie wieder gute Leistung bringen und vor allen Dingen konstant gute Leistung bringen, dann wird das auch wieder honoriert.
Ja, also wir haben das natürlich auf dem Schirm. Auch jetzt, die Saison, glaube ich, ist der das NLZ, die Spieler aus dem NLZ, die großen Gewinner der Vorbereitung, das muss man einfach so sagen. Wir haben jetzt in den ersten Spielen bereits knapp 800 Spielminuten durch NLZ ausgebildete Spieler. Jonas zähle ich natürlich auch dazu, der war auch längere Zeit im NLZ. Letztes Jahr waren es knapp 200 Minuten, die Felix Ruschke dann alleine gesammelt hat. Deswegen ist das schon mal ein Fortschritt, auch wenn er gewisse Gründe hat und auch nicht aus dem Selbstzweck heraus passiert. Von den Trainingsminuten, den Einsätzen in den Testspielen brauche ich, glaube ich, gar nicht anfangen zu reden. Die waren natürlich enorm hoch jetzt in der Zeit und sind es immer noch. Aber letztendlich, wie ich gerade gesagt habe, ist es kein Selbstzweck. Wir machen das nicht, weil alle Leute es toll finden, sondern es muss da auch nach Leistung gehen. Aber die Jungs haben sich's verdient und natürlich geht einem ein Riesenherz auf, wenn man sieht, der Tim Krohn wird eingewechselt, läuft dann von der Nord zu Ost, um eingewechselt zu werden und das ganze Stadion steht auf und wird emotionalisiert. Das ist einfach geil. So, und ich will gar nicht wissen, wie die Kollegen aus dem NLZ, die den Weg begleitet haben von Tim, dann gefühlt haben in diesem Moment. Und das wollen wir natürlich auch. Wir wollen Jungs aus MV, aus der Region, jetzt mit Tim jemanden aus Neukloster, der schon lange bei uns ist, der am Anfang direkt in der Startelf stand, das ist natürlich schön und das gibt Identifikationen, die wollen wir auch stiften. Deswegen ist es unser Ziel, da auch sehr, sehr eng mit den Kollegen und Kolleginnen dort zusammenzuarbeiten. Aber das NLZ hat natürlich verschiedene Funktionen für uns. Wir wollen natürlich Spieler, Mitarbeiter rekrutieren, also Spieler ausbilden für die erste Mannschaft, Personal ausbilden. Aber das NLZ hat auch eine Unterstützungsfunktion und auch eine Absicherungsfunktion. Und auch diesen zwei Funktionen sind sie aus meiner Sicht jetzt in dieser Zeit total gerecht geworden. Wir konnten uns enorm auf sie verlassen. Wir hatten zu Beginn der Vorbereitung 8 NLZ-Spieler mit im Training, die ein gewisses Niveau dann auch im Training garantieren konnten für uns, die sich reingehangen haben. Wir haben da aber auch ganz viel sportliche Expertise sitzen, die uns auch weiterhelfen wird in der Zukunft. Deswegen, das NLZ ist aus meiner Sicht schon ein großer Gewinner dieser Phase jetzt im Sommer.
Wie sehr wünscht man sich auch, dass so ein Junge tatsächlich den richtig ganz großen Durchbruch schafft, auch wenn es vielleicht dann auf Kosten eines Neuzugangs, in dem man vielleicht ein paar Erwartungen gesteckt hat, dann am Ende passiert?
Ja, sehr, gerade wenn man die Geschichte hier kennt und weiß, dass viele Jungs hier im eigenen Stall gewesen sind, die dann ihren Weg über die dritte, zweite, erste Liga oder ins Ausland gegangen sind. Und natürlich, dafür haben wir das NLZ auch. Und im besten Fall ist es dann irgendwann mal auch so, wo wir einen Spieler dann haben, der sich dann auch so entwickelt, dass er Leistungsträger, Stammspieler ist und der Verein vielleicht irgendwann dann auch mal gute Transfereinnahmen hat, dass sich das dann auch irgendwo honoriert und widerspiegelt.
Auch jetzt zum Beispiel profitieren wir wirtschaftlich davon, wenn Spieler aus dem NLZ oder grundsätzlich Spieler unter 21 eingesetzt werden. Es gibt den Nachwuchsfördertopf. Das heißt, auch da die Minuten, die Tim Krohn jetzt zum Beispiel eingesammelt hat, die werden dann letztendlich dort in die Bewertung einfließen. Und wenn du sehr, sehr lange schon da bist im Verein, also deine Vereinszugehörigkeit und auch dein Alter, wenn du jünger bist, dann wird höher faktoriert. Das heißt, die Minuten werden höher gewertet. Und darüber versuchen wir natürlich auch, wirtschaftlich Vorteile zu erzielen. Und dementsprechend jetzt auch mit Naderi und mit Manu, zwei Spieler, die auch noch in diese Alterskategorie fallen, bei denen wir natürlich auch hoffen, dass wir auf Einsatzzeit kommen, um letztendlich auch eine gewisse Refinanzierung dann auch mit drin zu haben.
Jetzt habt ihr von alleine schon ganz wunderbar zum Thema Nachwuchsarbeit beim FC Hansa Rostock übergeleitet. Ja, lasst uns mal noch auf die zweite Mannschaft gucken. Die Jungs sind in der Oberliga ganz gut dabei, haben 3 von 4 Spielen gewonnen, stehen auf Platz 3. Am Sonntag geht es zum Spitzenspiel beim 1. BFC Preußen. Wie genau könnt ihr auf diese Jungs schauen? Klar, der Fokus liegt natürlich auf der Lizenzmannschaft. Ja, und wie hoch ist die Durchlässigkeit? So ein Klaas Zamzo beispielsweise hat sich bisher ja ganz gut präsentiert.
Ja, klar. Natürlich, diese Phase war jetzt sehr intensiv. Trotzdem versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, so viel es geht, auch aufzusaugen. Ich war persönlich auch in Wismar vor Ort bei dem Testspiel, bei dem Ligaspiel vor 2 Wochen. Auch die Kollegen haben sich Spiele angeschaut. Wir haben natürlich aber auch die herausragende Möglichkeit, dass wir ein Kamerasystem haben, dass wir vor Ort bei den Testspielen aufbauen und wir können quasi von hier, von überall live zuschauen. Wir können uns im Nachgang jetzt zum Beispiel bei Klaas konnte ich mir jetzt 18 Szenen angucken, die getaggt waren, also wo er markiert worden ist, um einfach zu sehen, wie ist jetzt seine Leistung gewesen, was waren so die Szenen, die er hatte. Klar, der hat jetzt auf sich aufmerksam gemacht mit den 4 Toren, jetzt gerade zuletzt mit 2 Toren im letzten Spiel. Und grundsätzlich sind wir natürlich froh, dass wir einerseits sehr, sehr gut gestartet sind, also Ergebnisse erzielen. Das ist im Nachwuchs immer noch wichtig. Und zweitens natürlich auch die Spieler letztendlich, die eine Perspektive nach oben haben, dann auch ihre Leistung bringen. Deswegen sind wir da sehr gespannt auf das Spiel jetzt beim Spitzenreiter in Berlin. Wir glauben auch, dass das nicht nur für uns als Profiabteilung eine Wichtigkeit hat, dass wir zum Beispiel mal Spieler runterschicken können, die nach einer Verletzung dort sich wiederentwickeln können oder, wenn sie bei uns nicht auf Spielzeit kommen können, letztendlich dort spielen können, aber auch für jüngere Spieler wie jetzt ein Klaas, der eigentlich noch der ältere U19-Jahrgang ist, jetzt aber schon die Möglichkeit hat, vielleicht noch nicht auf dem Profiniveau, aber in einer körperlich starken Liga dann auch zu spielen, weil auch in der Oberliga ist Körperlichkeit gefragt, ist eine gewisse Dreckigkeit gefragt. Und das ist auch da ein Adaptionsprozess. Deswegen sind wir froh, dass wir die zweite Mannschaft da auch haben, dass auch die jungen Spieler, die vielleicht in der 19 schon sehr, sehr gut performen und spielen, dann auch die Möglichkeit haben, auf Herrenniveau einfach sich durchzusetzen. Und das lernt dann auch die Oberliga.
Gerade bei Klaas wäre es ja dann auch wieder so ein typischer Junge aus der Region, aus Neubrandenburg, wo dann auch eine ganze Region ja dann mit den Jungs dann auch ein bisschen mitfiebert. Und Marit natürlich auch.
Ja. Ich komme aus Neubrandenburg, deshalb habe ich ein ganz besonderes Auge mal auf Klaas. Ja,
ja, ich glaube, es ist ja auch besonders hier an diesem Standort, dass du wirklich Jungs im NLZ hast, die halt wirklich in Hansa-Bettwäsche geschlafen haben. So, das hast du in anderen Standorten nicht. Du siehst mittlerweile in Deutschland, wie oft NLZ-Spieler teilweise bis sie 19 sind schon durch unterschiedliche NLZs tingeln und wechseln. Und da haben wir halt Jungs, ich glaube, wenn man mal die ganzen Mannschaften durchgeht, da wird wahrscheinlich jeder 100% Hansa infiziert sein seit Kindesbein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dieses NLZ ausmacht. Zusätzlich natürlich mit dieser besonderen Stellung in Deutschland, diese Verbindung zwischen Stadt und Bundesland, das hast du an keinem anderen Standort. Und ja, dann gibt es natürlich für jeden Spieler eine Region, eine Stadt, die da mitfiebert und natürlich aus vielen Gesichtspunkten, aber vor allem aus emotionalen wünschen wir uns natürlich, dass diese Spieler halt die Schritte machen durch ihre Leistung, weil letztendlich das Wichtigste ist, dass sie wirklich auf dem Platz stehen und Minuten einsammeln.
Ja, denn das bleibt ja das oberste Ziel, dass der Profifußball erfolgreich ist am Ende des Tages und wenn es dann eben auch durch Nachwuchsspieler passiert, umso schöner. Aber erfolgreicher Profifußball, das war in den letzten Wochen eher ein Fremdwort für den FC Hansa, macht uns Mut, dass diese schwarze Serie von jetzt zuletzt, ich glaube, 11 Pflichtspielen in Folge ohne Sieg, der letzte ist aus dem April, dass die endlich zu Ende geht.
Ja, auf jeden Fall, ich habe es vorhin gesagt, es wird definitiv Zeit. Die Fans, das Umfeld hier haben das mehr als verdient, aber auch die Jungs, weil sie seit dem ersten Tag, wie sie miteinander in der Kabine umgehen, wie hart sie auch arbeiten, jeder sich im Dienste der Mannschaft stellt. Von daher glaube ich, wenn es da wirklich einen Fußballgott gibt irgendwo, dann wird es jetzt auch mal Zeit nach Zeit, dass diese Unterstützung, aber auch diese Arbeit, die da jetzt der gesamte Verein da auch macht, auch honoriert wird. Gerade nach den ersten, ich sag mal, 3 Pflichtspielen, Viktoria sei jetzt, okay, haben wir 2 Dinger dann selbst reingehauen. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen ausgeglichen, aber in den ersten 3 Spielen war definitiv mehr drin. Wenn du dir die ganzen Torchancen dann anschaust und guckst, wie wenig du dann auch zugelassen hast. Deswegen werden wir weiter, habe ich ja gesagt, hart arbeiten, bis wir das Ding endlich zusammen umreißen.
Das lassen wir so stehen, oder? Schönes Schlusswort.
Definitiv. Oder, Julia, das wolltest du noch was sagen?
Nein, das hat er sehr gut gesagt.
Gut. Ja, Mensch, dann bedanken wir uns. So schnell verfliegt die Zeit. Wir haben fast ein Fußballspiel voll bekommen. Also wir sind knapp dran an 90 Minuten. Vielen Dank für eure Zeit, Amir Shahrazadeh als Direktor Profifußball und auch Julius vor allen Dingen, ohne Sorge, dass du als technischer Direktor so ein bisschen Einblick auch in deine Arbeit gegeben hast. Ja, und vielen Dank tatsächlich für eure Zeit. Das ist ja im Moment so etwas, was am kostbarsten bei euch ist. Wir drücken uns allen die Daumen, dass die Kogge zurückfindet auf den richtigen Kurs und dass wir dann so langsam mal loslegen mit einer Siegesserie.
Das war der Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion, direkt in dein Ohr. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und arbeiten natürlich schon an der nächsten Folge. Bis dahin, keiner wird uns jemals trennen.